das ist was, was man lernen muss. Wie viel kann man geben, wie viel braucht man für sich selbst noch? Ne? Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass man lernt, dass man selber seinen Rhythmus kennenlernen muss. Man muss wissen, was man braucht. Man muss lernen, die Zeit für sich zu nehmen. Man muss lernen, die Arbeit auf der Arbeit zu lassen. Man muss lernen, zu sagen, nee, mir reicht's. Ich nehme eine Zeit aus. Ich mache mal was anderes. Oder ich wechsle den Job. Ne? Man darf sich nicht zu abhängig machen davon.
Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit und Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Jan Lippert. Er ist Emergency Physician und Facharzt für Allgemeinmedizin und ich kenne ihn von der Arbeit in der Inselklinik in Wiek auf Föhr. Dich erwartet ein Gespräch über Unterschiede zwischen dem deutschen und dem britischen Gesundheitssystem, über Spiritualität und Karriereentscheidungen, über Intuition und Energie, über Eigenverantwortung und Zukunftsorientierung und über gelingende Beziehung und Selbstfürsorge. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Herzlich willkommen in der Show, lieber Jan.
Danke, lieber Christoph. Schön, dass wir uns hier auf diesem Wege wieder begegnen. Und ich bin mal ganz gespannt, was du hier so Interessantes ansteuerst.
Ich bin auch gespannt, wo es uns hintreibt. Das sind viele verschiedene Themen, die ich mit dir gerne besprechen möchte. Wenn wir, als wir uns das erste Mal getroffen haben, eigentlich schon festgestellt, dass das Gespräch einfach loslief und dann ging und ging und ging und es war recht spannend und dann war es Abend und dann hätten wir eigentlich immer noch sprechen können. Und ich erwarte, dass es jetzt ein ganz kleines bisschen in diese Richtung geht. Mhm. Ich möchte zuerst auf einen wichtigen biografischen Teil eingehen und zwar etwas, was mich selber eigentlich ziemlich attrahiert hat, nämlich ins Ausland zu gehen. Du hast das aber gemacht. Ich fand es nur immer toll, du hast es gemacht und du warst jahrelang in Irland.
Mhm, genau.
Was hast du dort gemacht? Wie, kannst du erzählen von der Medizin, die du dort erlebt hast?
Ja, ich bin ja tatsächlich dahin gegangen, um Emergency-Medizin zu machen, um mal ein anderes System kennenzulernen. Hatte allerdings noch einen kleinen Umweg über Schottland, wo ich zuerst noch mal 2 Jahre war und auch da Medizin gemacht habe. Und von dort dann nach Irland, so dass der Kulturschock nicht ganz so groß war. Aber die Medizin in Irland war schon ein Erlebnis, tatsächlich ganz anders als in Deutschland. Aber faszinierend, denn so wie man das aus Deutschland gewohnt ist, dass alles so sehr gut organisiert ist, dass alles jeder seine Aufgabe hat und das läuft. Und das ist da auf den ersten Blick zumindest mal nicht so. Aber was man sofort merkt ist, Mensch, die begegnen ja den Menschen als Menschen und nicht als Funktionseinheit. Also diese Menschlichkeit, dieses Miteinander umgehen und nach den Patienten zu schauen auf eine Art, die haben wir in Deutschland nie kennengelernt. Das muss man sagen. Und das fand ich sehr ansprechend, weil das natürlich eine Atmosphäre kreiert, die ganz anders ist als wie zum Beispiel in einem deutschen Krankenhaus. Allerdings hat sie auch Nachteile. Dadurch leidet natürlich die Effizienz ein bisschen. Und das hat auch natürlich ganz viel mit dem System zu tun, was anders ist als unseres. Bei uns ist es ja eher so, in Deutschland als Mediziner lernt man von Anfang an, dass man ja eigentlich alles können muss, schon. Wenn man von der Uni kann, dann muss man eigentlich alles können. Kann man natürlich nicht, weiß auch jeder, aber es wird so getan, als ob du alles kannst und dann mach mal. Und so ist man gezwungen, Dinge zu tun, die man vielleicht noch gar nicht kann, macht sie zum ersten Mal, aber man ist eben gezwungen, sie zu tun und so lernt man, durch den Druck nicht Nein sagen zu können. In Irland hingegen ist es so, dass man dort, nach diesem, das ist ja das angloamerikanische System, welches ein für kurze Zeiten in die verschiedenen Fachbereiche bringt, wo man 3 bis 6 Monate als Junior-Doktor arbeitet. Das ist sowas, ja, junger Assistenzarzt, nicht? Oder Anfang mit, damals gab es noch Arzt im Praktikum. Und dann guckt man einfach, was die anderen so machen und macht die Basisarbeiten und eigentlich nichts anderes. Und das heißt, man nimmt Patienten auf, nimmt Blut ab und ja, macht mal so eine Basisbehandlung. Aber da spricht man dann auch meist ab mit den etwas erfahrenen Kollegen. Und dann ist man schon wieder weg in der nächsten Abteilung, bevor man eigenständig hätte arbeiten können. Und das geht über viele Jahre so, sodass man einen guten Überblick kriegt über die einzelnen Bereiche, aber leider selber nicht praktisch arbeiten kann, auch Entscheidungen nicht treffen kann. Und das führt natürlich dazu, wenn man sich mal vorstellt, dass man so 3 Monate irgendwo ist, dass die Menschen, die dort arbeiten, noch nicht mal deinen Namen kennen und dann bist du schon wieder weg. Das ist natürlich nicht wirklich, was die Profession vorantreibt im Sinne von durch Erfahrung lernen und zur speziellen Behandlung und Maßnahmen hinkommen. Die wird dann von einem erwartet, wenn man 5 Jahre gelernt hat und dann hat man sie noch nie gemacht. Großer Unterschied also zu unserem System, und das fand ich am Anfang sehr schockierend. Aber es hat eben auch seine Vorteile. Dadurch, dass diese Rotationsmechanismen da in Gange sind, sieht man natürlich ganz viel. Man arbeitet mit ganz vielen verschiedenen Menschen, auch aus ganz vielen verschiedenen Nationen, was in Deutschland auch nicht so der Fall ist. Es ist wirklich eine ganz bunte Mischung aus allen Nationalitäten, aus allen Kontinenten. Und es ist so, dass man dadurch natürlich diese Kommunikation lernt, dass man auf unterschiedliche Art kommuniziert und nicht in ein bestehendes System hineinkommt, wo man sich nach bestimmten Strukturen und Regularien richtet. Und dann bleibt man da 10 Jahre und irgendwann wird man selber da zur leitenden Person. Das ist eben ganz anders.
Und bist du dann rüber und warst zu dem Zeitpunkt schon Facharzt für irgendwas oder bist du direkt nach dem Studium nach Schottland gegangen?
Nee, ich bin nach Schottland gegangen, nachdem ich im Kloster gelebt habe. Und da war ich in Wales, habe dort zweimal insgesamt über 2 Jahre verbracht, war zwischendurch nochmal in Schottland, Edinburgh, habe dort versucht, einen Job zu kriegen, nachdem ich vom Kloster dort rübergegangen bin. Aber das war so ein bisschen, wie das damals war. Es war gar nicht so einfach, einen Job zu kriegen in der Medizin. Man musste sich sehr anstrengen und am besten eben Leute kennen, Beziehungen. Das war in Deutschland so, das war woanders auch so. Das war in den 90ern und Nullerjahren, da war einfach noch kein Ärztemangel da. Und da habe ich tatsächlich 4 Monate versucht, in dieses System hineinzukommen und das ist mir nicht geglückt. Da musste ich zurück nach Deutschland, weil das Geld alle war. Und ja, dann habe ich dort nochmal gearbeitet für eine kurze Zeit. Habe dort die privaten Krankenhäuser kennengelernt, habe bei Röntgenkliniken gearbeitet in Uelzen und das war wirklich ein Lehrstück. Der eigentliche Grund, warum ich aus Deutschland weggegangen bin, weil ich mir hier keine Zukunft ausmalen konnte in einem System, welches die Medizin zu einem Geschäft umformt. Das war Anfang, ja, das war 2000. Ne? Und nun kam ich zurück 2004 Und musste, weil ich einen Job brauchte, irgendwo anders zu arbeiten und bin eben dort in diesem Klinikum angefangen. Und das war unglaublich frustrierend zu sehen, wie ein Konzern ein Krankenhaus lenkt mit der Intention, 7-15% Dividende zu machen. Und die gesamte Struktur war darauf ausgerichtet, dass das möglich gemacht wird. Und es gab kein Jahr, wo das nicht möglich war, auch wenn es mal nicht so gut lief. Nicht? Die hatten schon ganz klar ihre Ziele, die sie durchgesetzt haben. Es waren ja keine Ärzte, sondern Manager. Und die Ärzte, die dort gearbeitet haben, die haben eben das zu spüren bekommen. Es war also sehr hoher Druck da, hohe Fluktuation und eine starke, ja, ich will mal sagen, eine starke Gruppenbildung. Nicht? Wer nicht für die neue Art war, der war dagegen. Und der hatte eigentlich lange, keine lange Zeit mehr, dort zu arbeiten. Das war sehr schlimm, auch zu sehen, wie die alten Chefärzte rausgedrückt wurden. Und wie dieses neue System innerhalb von kurzer Zeit, und ich war selbst schon eine kurze Zeit da, weil das war nichts, wo man zufrieden sein kann im Job, wo man glücklich sein kann. Ne? Aber das, man hat das mitgekriegt jeden Tag und das war sehr traurig. Und da sah ich wieder, ah, gut, die Medizin in England oder Irland ist doch eine andere. Ja, da ist es so, wie es hier vor den 2000ern war, nämlich, dass das Geld aus einem großen Topf kommt, aus Steuergeldern, und dass man nicht eine Behandlung danach durchführt, ob sie jetzt Profit bringt oder nicht, sondern ja, muss man denken, was das Beste für den Patienten ist, was die beste Medizin ist. Ja, das war eine sehr enttäuschende Erfahrung, wieder in Deutschland zu sein, zu sehen, ja, damals, bevor ich gegangen war, war das nur ein Gedanke, jetzt war das eine echte Erfahrung, die ich da machen konnte, und es hat sich gezeigt, ist tatsächlich so. Das war der Grund, warum ich wieder gegangen bin und eben nach Schottland, oben auf die Orkney-Inseln, und habe dort im Krankenhaus dann gearbeitet, im NHS. Sehr interessant. Und von dort ging es dann weiter nach 2 Jahren nach Irland, wo ich dann insgesamt 12 Jahre verbrachte. Und wie gesagt, das war ein Kulturschock. Ganz anders. Nicht? Das System, als junger Arzt hast du nichts, du hast keine Position. Du bist total austauschbar, du bist eine Nummer. Du bist einfach nur ein Durchläufer. Und so ein bisschen merkwürdig, wenn man aus Deutschland kommt, wo man ja von den Häusern so aufgebaut wird und lernt, ja, ich hatte ja in Deutschland gearbeitet, ein paar Jahre. Ja, man hat Dinge gelernt, man ist in der Verantwortlichkeit herangezogen worden und auch gewachsen daran. Und dann kommt man irgendwo hin, wo man eben nur die Arbeit macht und egal wie. Hauptsache du machst sie. Wenn du es nicht gut machst, dann gibt es viel Gerede, aber es passiert eigentlich nichts. Man verliert auch nicht seinen Job. Da kann man, ich habe da Menschen arbeiten sehen, wo ich dachte, naja, die Art des Arbeitens war nicht schön. Wir hatten auch noch 30 Stunden, 36 Stunden Schichten, aber die Art der menschlichen Kommunikation, des Zusammenkommens war sehr schön. Man hatte mehr Zeit für die Patienten und es ging da auch ein bisschen mehr ums Leben. Und gerade in Irland hat man das gemerkt. Das kreiert eine Atmosphäre, in der man gerne war. Auch wenn auf der strukturellen Ebene um einen herum alles zusammengebrochen ist, weil eben dort die Möglichkeiten sehr limitiert waren. Also die Menschlichkeit, die ist wirklich etwas gewesen, was einem da ins Auge gestochen ist. Zum Beispiel gab es immer jemanden, der an die Patienten Tee ausgeteilt hat. Ne? Wie das so Tradition ist im englischen Raum, im irischen Raum, ist eine Tasse Tee eine Kultur. Es ist etwas, womit die Leute groß geworden sind. Und wenn man jetzt schwerkrank ins Krankenhaus kommt und verängstigt ist und gar nicht weiß, was passiert, vieles nicht versteht, dann gibt es erstmal eine Tasse Tee und ein paar nette Worte und ein bisschen Zeit mit dem Reden über die Familie. Und dadurch wird sehr viel Spannung rausgenommen und man merkt, wie die Menschen sich entspannen und ja, wie sie das Gefühl haben, dass sie als Person wahrgenommen werden. Das ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Ja.
Das hat eine unglaubliche Wirkung. Ich kann mich erinnern an eine Situation, als ich noch im PJ war und war in Erlangen in der Onkologie damals. Und dann kam die Mutter eines alten Klassenkameradens als Patientin dorthin mit dem Verdacht auf eine Neubildung im Rücken, weil letztlich war es nur eine komische, diffuse Entzündung, aber es stand im Raum, es könnte sowas sein, darum kam sie auf die Onko. Und sie hat sich auf dem Weg darunter gedacht, Mensch, ich weiß, der Christoph studiert in Erlangen, den werde ich bestimmt sehen. Und ich war auf der Station, auf die sie kam, der erste Mensch im weißen Kittel, den sie gesehen hat, als sie da, 150 Kilometer von der Heimat weg, in einem fremden Krankenhaus. Und sie hat mir später erzählt, in dem Moment wusste sie, das wird alles gut werden. Ich war ja damals nichts und niemand. Ich war nur zum Blutabnehmen dort. Aber es war für sie in dem Moment so eine Verbindung mit einem Menschen, dass für sie völlig klar war, jetzt wird alles gut. Das ist was, das ist in dem Moment aus reinem Zufall passiert, aber es ist wundervoll zu hören, dass es dort institutionalisiert wurde, dass es den Menschen gut geht.
Richtig. Dort wurde tatsächlich auch institutionalisiert, dass es den Mitarbeitern gut geht. Es gibt in einem durchschnittlichen Krankenhaus dort für die Pflegekräfte eine Stelle, die nur dafür zuständig ist, dass es den Pflegekräften gut geht. Das ist ein Fulltime-Job, die geht von Station zu Station, die ist auf den Treffen dabei und guckt, was kann sie tun, um die Situation, die persönliche Situation, es geht hier nicht um Effizienz am Arbeitsplatz, es geht um die persönliche Situation, um das Wohlfühlen, um das Glücklichsein der einzelnen Mitarbeiter, wo kann man da helfen? Wenn persönliche Krisen sind, wenn familiäre Krisen sind, wenn einfach auch mal vielleicht die Lust am Arbeiten nicht mehr da ist oder schwierige Situationen auf der Arbeit durchleben, das ist absolut eine tolle Sache. Dort ist natürlich auch katholisches Land, klar, Irland. Gibt es auch einen Priester überall, der im Krankenhaus ist. Muss man sich aber auch nicht so vorstellen, dass das jetzt irgendwelche dogmatischen Leute sind. Die sind natürlich durch ihre Arbeit im Krankenhaus, wissen die, worum es geht. Nicht? Es geht eben um den Beistand, um diese persönliche Beziehung zu den Menschen und auch um etwas herzustellen, womit die Menschen sich identifizieren können, weil sie auf einmal in einer Situation sind, in der die gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen, was für Regeln gelten, nicht? Und wer hier die Bezugspersonen sind und wer was zu sagen hat und was gesagt wird, können sie nicht verstehen, zum großen Teil. Und da springt dann der Priester ein und man sieht sofort auch den Effekt. Eine Tasse Tee, ein Priester, Schwestern, die viel mehr Zeit haben, weil es auch deutlich mehr Schwestern oder Pflegekräfte gibt. Ne? Im Englischen heißen die alle Nurses. Das sieht man den Menschen an. Es ist deutlich mehr Zeit für die Patienten und es ist damit mehr Zeit, diese persönliche Beziehung herzustellen. Und das hat man manchmal das Gefühl, verändert auch das Outcome, nicht? Verändert den Prozess, die Heilung. Man hat ja auch Studien darüber gemacht, dass dieser Effekt, dass sich um die Menschen kümmern, Zuwendung, Liebe und Verständnis, eine extreme Auswirkung auf die Behandlung hat und eben auf die Heilung und auf die Prognose der Erkrankung. Und ich denke, das sollten wir auch mal in Betracht ziehen, dass wir das institutionalisieren. Das ist ein Werkzeug, was wir vergessen haben und ja, was wir einfach nicht nutzen. Und das halte ich für einen Fehler, weil es ein sehr starkes Werkzeug ist.
Ja, das liegt bei uns weitgehend brach, da stimme ich zu. Tatsächlich in einem Krankenhaus, mit dem ich kooperiere, ist es so, dass die so eine Stelle haben mit einer Telefonnummer, wo Pflegos und aber auch Ärzte sich melden können, wenn es in ihrem Leben gerade hakt. Und dann bekommen die da Unterstützung in verschiedener Art und Weise. Und das, obwohl es ein privates Unternehmen ist, ein Konzern. Aber ich möchte meinen, dass es denen halt darum geht, dass die sich nicht mehr leisten können, dass mehr Leute ausfallen. Ich meine, dass das vielleicht dahinter steckt.
Richtig. Das ist natürlich wiederum genau die Seite der effizienten Führung einer Institution, die Ergebnisse erzielen will. Und diese Menschen, die Manager, die aus der Wirtschaft kommen, die aus anderen Bereichen kommen, auch wissen natürlich, dass jedes Werkzeug, was funktioniert, gut ist, um es zu benutzen. Und das wird gemacht. Die Frage ist eben, welche Intention steckt dahinter? Und ich habe meine Zweifel, dass es Menschenliebe ist, von meiner Erfahrung her.
Ich dachte auch ganz lange, dass das alles unethische Nichtärzte sind. Und tatsächlich muss ich ein ganz kleines bisschen, aber inzwischen meine Sicht korrigieren. Ich bin überzeugt, dass sie auch eine Ethik haben. Es ist nur eine andere. Und es ist eine, die uns jetzt nicht direkt zugänglich ist. Und möglicherweise gibt es da schon Zusammenhänge, dass die auch ihr Leben als und ihre Arbeitstätigkeit als sinnstiftend auch für das System wahrnehmen. Und möglicherweise ist es nur so, dass wir halt, die dann an der Front irgendwie sitzen und uns beflecken im Nachtdienst, dass wir das eben nicht so konkret erleben können, dass irgendjemand, der uns dann irgendwelche administrativen Finessen gibt zur Begrüßung morgens, dass der tatsächlich dazu beiträgt, dass wir arbeiten können. Also fällt mir auch schwer, das so wahrzunehmen, intuitiv.
Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen, die sich in einem System bewegen und tagtäglich dort ihre Energie reinstecken und Ideen entwickeln, dass die denken schon, dass sie etwas Sinnvolles tun. Und sie denken zum größten Teil meines Erachtens auch, dass sie was Gutes tun. Nur kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, ob das zweckmäßig ist, für welches Ziel. Wohin steuern wir? Was ist denn unsere Aufgabe? Das hat natürlich ganz viel mit dem Weltbild zu tun, was jeder Einzelne mit sich trägt. Und meins weicht da bestimmt etwas ab von denen, die glauben, dass sie mit der wirtschaftlichen Stärke die Welt verbessern können.
Na gut, wir haben uns ja auch in einem besonderen Krankenhaus das erste Mal getroffen. Das ist das kleinste in Deutschland an der Notfallversorgung teilnehmende Krankenhaus, die Inselklinik in Wiek auf Föhr. Und das ist ja wirklich was Besonderes, wo der Kreis Nordfriesland mit dem Klinikverbund sich darum kümmert, dass da Menschen sind. Also wo diese Daseinsfürsorge, die Gesundheitsfürsorge wirklich ungeachtet aller sicherlich im Vergleich zu einer Endoprothetikklinik auf dem Festland exorbitant höheren Kosten und unwirtschaftliche Gesamtsituation. Aber es ist notwendig, dort eine Klinik zu haben und deswegen wird sie aufrechterhalten. Und natürlich haben wir dort keinen riesen Schockraum, wie man ihn von der Uni kennt, aber lauter motivierte Leute und Leute, die sich auskennen und sich zu helfen wissen und Patienten, die genau für den Umfang dieser Klinik auch kommen. Und es ist, wie ich finde, ganz wundervolles Arbeiten.
Auf jeden Fall. Und das ist einfach so, dass sowas einen Preis hat, nicht? Man weiß ja, dass man eine Klinik unter 200, 250 Betten nicht rentabel führen kann. Nicht wenn man generelle Versorgung macht, nicht? Und 24 Stunden offen hat. Kein Klinikdirektor dieser Welt schafft es, dort Geld mit zu verdienen oder in die schwarzen Zahlen zu kommen. Dafür braucht man einfach mehr Betten. Und die Klinik hat 18 Betten. Kann man sich vorstellen, dass das nicht rentabel geführt werden kann. Aber sehe ich ganz genauso. Es ist eine schöne Sache zu sehen. Es gibt diese Ausnahmen, wo man denkt, warte mal, es ist doch irgendwo wichtig für viele Menschen, die an der Entscheidungsfindung beteiligt sind, dass eine Versorgung da ist, auch wenn sie eben bezuschusst werden muss. Ne? Und das finde ich auch eine sehr gute Sache. Und das, denke ich, auch macht das Arbeiten da so angenehm, dass man dieses Klima oder diese Atmosphäre, die schwingt eben mit. So wie ich vorhin von Irland erzählt habe, diese Menschlichkeit, die schwingt mit und das kreiert eine Atmosphäre, aus der man sich gar nicht entziehen kann. Und das kann eben sehr positiv werden. Sowohl kann das natürlich auch negativ werden, wenn man in einer Atmosphäre tätig ist, die genau das Gegenteil mit sich bringt, wenn es nur um den Profit geht und man selber in der Rolle dessen ist, der sich den Menschen dort nähert, auf der menschlichen Ebene und versucht, hilfreich zu sein, was den Einzelfall angeht. Ja. Und diese Klinik auf Föhr ist wirklich ziemlich einmalig. Ist ja so klein und ist sehr gut ausgestattet. Ne? Hat zwei OPs, hat ein CT, hat eine Röntgenanlage, hat also alle modernen Fazilitäten, die man heute für eine Akutversorgung braucht. Und das ist schon wunderbar. Natürlich muss auch viel verlegt werden. Die Hubschrauber, die nicht immer zu haben sind, je nach Wetter und Begebenheiten, sind ja fast täglich im Einsatz, nicht? Und fliegen von den Inseln und heiligen Leute auf das Festland, wo sie eben in größeren Kliniken behandelt werden können. Denn in so einer kleinen Klinik kann man natürlich keine voll ausgestattete und vor allen Dingen personell ausgestattete Intensivstation aufrechterhalten. Nicht? Das geht nur mit entsprechendem Personal und das kann man nicht vorhalten.
Dafür habe ich dort, anders als in den Kliniken, in denen ich sonst war, viel lockerer die soziale Indikation für einen stationären Aufenthalt gesehen. Wenn es zum Beispiel so war, könnte man auch ambulant versorgen, aber ist daheim auf sich gestellt, der Patient, kann sich nicht gut versorgen. Ja, bitte, bleibt halt übers Wochenende hier. Bestell mal Abendessen für den. Das ist genau eine Menschlichkeit, die mir sehr, sehr gut gefällt im Umgang mit den Menschen, weil es sofort ganz viel Stress rausnimmt.
Absolut, das ist etwas, das sieht man allerdings nicht nur dort. Ich habe auch in anderen Häusern das schon gesehen. Das ist wirklich eine Frage, wo ist man dort? Und es hat ganz viel mit der Klinikleitung zu tun. Wenn sie grünes Licht dafür gibt, dann die Menschen, die dort arbeiten, die zögern nicht, dass sie Hilfe leisten. Nicht? Auch Leute, die nicht krankenversichert sind, müssen versorgt werden. Leute, die keine andere Möglichkeit haben, müssen versorgt werden. Auf der Insel eben ist eben noch spezifisch, dass man abgeschnitten ist vom Festland und damit auch von Verwandten und die Möglichkeiten zur ambulanten Versorgung eben eingeschränkt sind. Aber ich habe es auch an größeren Kliniken erlebt, dass die Menschen, die da arbeiten, nicht zögern würden, alles zu tun, um den Menschen, die dort Hilfe suchen, auch Hilfe zukommen zu lassen. Oft ist es eben ein strukturelles Problem, was wiederum mit den Kosten und Kostenträgern zu tun hat.
Ich möchte gerne, wo du gerade schon darüber gesprochen hast, dass es sowas mit innerer Einstellung zu tun hat, auf eine innere Einstellung von dir zurückgehen. Du erzähltest, du warst im Kloster für lange Zeit. Was hat dich denn dahin gebracht? Es ist nicht typisch, dass junge Männer nach dem Studium ins Kloster gehen und dann erst gucken, was passiert. Was war deine Suche?
Naja, ich war ja nicht direkt nach dem Studium. Ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht nach dem Studium. Unter anderem war ich Taxifahrer. Und ich sag mal, die Erfahrungen, die man gemacht hat im Studium und im Leben danach, ist eine Frage, die sich doch einem stellt, warum mache ich das alles? Oder gibt es etwas, was ich noch nicht von mir selbst entdeckt habe? ich habe mich schon früh auch mit Religion beschäftigt. Als Jugendlicher habe ich die einzelnen Schriften mal miteinander verglichen, bin zu der Überzeugung gekommen, dass sie eigentlich alle das Gleiche aussagen, so dass es doch etwas geben muss, was dahinter steht. Also ein Kern, etwas, woraus alle ihre Weisheiten schließen. Ich würde das mal so als Wertepool bezeichnen. Oder nicht? Eigentlich das, was jeder Mensch ja hat, nämlich diese innere Stimme, die einem sagt, was richtig und was falsch ist. Das heißt natürlich nicht, dass man immer richtig liegt damit, aber man hat ein Gefühl. Und man lernt natürlich auch, darauf zu hören. Es ist auch nicht immer einfach, das zu interpretieren, was sich da in einem tut. Aber ich denke, dieses Gefühl, was ich in mir da hatte, das hat mich dazu gebracht, Fragen zu stellen. Wo kommt das her? Was ist das für ein Gefühl? Wieso weiß ich, dass es nicht in Ordnung ist, einer alten Dame die Rente zu klauen? Warum weiß ich das? Und warum weiß ich das so, dass ich es fühlen kann, mehr oder weniger im Herzen, dass ich weiß, gut, das geht nicht. Und diese Fragen, ja, die haben ja keine Standardantworten. Das ist ja was ganz Individuelles, was man, und das ist ja auch eine Reise. Und was ich festgestellt habe, ist, gerade jetzt im Studium, Medizin und im Arbeiten, ich habe immer gearbeitet, mein Leben lang, dass man da sehr abgelenkt ist. Man hat den ganzen Tag zu tun. Man muss Telefonate beantworten, die Post beantworten, man muss mit Familie und Freunden soziale Kontakte aufrechterhalten, was ja auch schön ist. Aber es beschäftigt einen. Und wenn man so guckt auf Tage, wo viel los ist, dann hat man vielleicht mal 15 Minuten Zeit für sich, wenn überhaupt. Und dann ist man oft schon so müde oder abgespannt, dass man mit Sicherheit nicht die Muße hat, in sich hineinzuhorchen und zu gucken, was dort noch für dringende Fragen oder Erkenntnisse auf einen warten. Das war also etwas, das war wichtig, mal sich den Raum dafür zu schaffen. Und dazu musste man, oder ich persönlich, raus aus dieser zivilisierten Welt in eine geschützte Atmosphäre, wo von außen wenig eindringt. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Klöster, Ashrams, Retreatzentren oder auch die Einsamkeit einer Höhle im Himalaya kann sein. Bei mir war es halt so. Und das war schon sehr interessant. Ich hatte allerdings auch früher schon mal eine Erfahrung gemacht, dass ich mal für ein gutes halbes Jahr in Portugal aus der Zivilisation ausgestiegen bin. Und man muss sich vorstellen, es war ja so, dass es damals noch keine Mobiltelefone gab, Computer, diese Dinge, das war ja noch nicht mit einem. Heutzutage nimmt man sowas ja mit ins Kloster. Da gab es nicht mal ein Telefon. Und naja, und dann durch die Isolation wird man auf sich selbst geworfen. Das ist tatsächlich so. Aber man hat dann auch die Zeit und die Muße, sich mit diesen Fragen und Gefühlen und diesen, ja, ich will mal sagen, Emotionen, die in einem leben, sich mal zu beschäftigen, so ganz bewusst. Und wie gesagt, ist ein Prozess, man lernt das so ein bisschen, das zu erkennen, was denn so los ist mit einem. Und dann muss man sich einfach mal jeden Tag für ein paar Stunden mal fokussieren und konzentrieren. Und ich glaube, egal in welchem Umfeld man das macht, wenn man das macht, merkt man, es passiert etwas. Es passiert etwas mit einem. Und ich würde sagen, es ist natürlich auch anstrengend, es ist manchmal entbehrungsreich, es ist kalt, es ist wenig Schlaf, aber das, was man da rauskriegt, ist durchweg eine positive Sache. Das kann ich für mich persönlich sagen, Es hat mir sehr geholfen, in dieser Welt zu leben. Vielleicht wieder jetzt auch in der Zivilisation busy zu sein und mich mit Begebenheiten zufrieden zu stellen, die ich nicht ändern kann, und sie als Teil der Welt wahrzunehmen, als Teil des Lebens und zu erkennen, dass das Ganze ein Prozess ist, der in Entwicklung ist. Also das war eine sehr interessante Zeit, die ganz klar, aber bewusst ich mir aufgelegt habe, um einmal zu sehen, was möchte ich in diesem Leben tun? Was ist es, was mir wichtig ist und was ist nicht so wichtig? Und das hat eben, glaube ich, sehr viel hat das gezeigt. Was ist wirklich wichtig? Und da kann ich auch immer nur wieder auf meine Arbeit zurückkommen, weil das natürlich eine Erfahrung ist, die ich überall mit hinnehme. Was ist wichtig? Was ist wichtig auf der Arbeit? Als Arzt, im Krankenhaus, mit kranken Menschen, als Pfleger, als jemand, der sich um Menschen kümmert oder der Hilfe anbieten kann oder Rat anbieten kann. Was ist wichtig? Und das ist, glaube ich, der Zugang zum Menschen als erstes. Und den zu finden, das ist ja gar nicht selbstverständlich, ist ja nicht einfach. Und ich glaube, da ist eine gewisse Selbstreflexion sehr hilfreich, wenn man die durchgemacht hat und daraus eben auch ein bisschen nachsichtiger mit sich selbst geworden ist und mit der Welt und mit anderen Menschen, wie wir vorhin hatten, mit den Menschen, die die Kliniken auf Profit führen. Naja, kann ich durchaus verstehen, wo die herkommen, nicht? Das ist ihre Aufgabe. Die wollen sie gut ausführen, erledigen. Sie haben Ergebnisse, die in ihrem Bereich erstrebenswert sind. So haben wir in unserem Bereich Ergebnisse, die erstrebenswert sind. Und so liegt es auch nicht mehr an mir, die zu verurteilen, nicht? Die sagen sich vielleicht, was macht die Ärzteschaft da? Macht das überhaupt Sinn? Ist doch nicht das, was ich machen würde oder wohin wir ziehen würden. Das, finde ich, ist eine sehr gute Sache, dass man vielleicht etwas mehr in der Lage ist, wenn man sich einmal zurückgezogen hat, das Ganze aus der Distanz angucken konnte und eben nicht nur angucken, sondern das auch wirken lassen über Monate, über Jahre und daran weiterzuarbeiten, dass alles in dieser Welt irgendwo seine Berechtigung hat. Und dass dieser Prozess ein langsamer ist, dass sich etwas entwickelt, dass sich etwas verändert. Nein. Denn wir können nicht Dinge, die in Jahrzehnten entstanden sind, Jahrhunderten entstanden sind, von heute auf morgen ändern. Ich glaube, die Erkenntnis ist nicht neu. Aber wir sehen es immer wieder, wenn es um kleine Sachen geht, wie von der Arbeit kann man gut sagen, ein neues Medikament wird eingeführt und ein altes geht raus, weil es sich als schädlich erwiesen hat. Dann dauert das ungefähr 20 Jahre, bis die Ärzteschaft sich sozusagen das zu eigen gemacht hat und das in die Praxis umgesetzt hat. Und das ist wirklich etwas, wo man sagt, so, halt, das könnten wir doch ab morgen so machen, weil wir wissen doch, dass das nicht gut ist. Trotzdem dauert es so lange. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, wo sehe ich meine Aufgabe in dieser Welt? Die man sich stellt, automatisch, wenn man eben zum Beispiel im Kloster ist oder regelmäßig sich auf diese Fragen, die in einem sind, konzentriert. Ich glaube, jeder hat sich schon mal die Frage gestellt, wozu bin ich hier? Was soll ich machen? Gibt es für mich eine Aufgabe? Gibt es einen tieferen Sinn? Gibt es irgendetwas, was ich nicht weiß, aber was ich wissen sollte? Das ist, gibt keine Antwort darauf, glaube ich, aber es sind Fragen, die man sich stellen sollte. Und für manch einen gibt es dann auch eine Antwort. Ich finde es ganz wichtig, dass man auch immer wieder, und das lernt man, glaube ich, da auch, immer wieder sich fragt, bin ich noch da, wo ich sein will? Bin ich noch mir treu, meinen Werten treu, meiner Ideologie? Bin ich noch auf dem Weg? Oder habe ich mich schon ablenken lassen? Habe ich mich einnehmen lassen von einem System, wie zum Beispiel ein Krankenhaus oder ein Wirtschaftsbetrieb oder einer Familie oder ein Freundeskreis? Das geht, ohne dass man das merkt, mitunter ganz schnell. Das war eigentlich so die Intention, ins Kloster zu gehen und das mal wirklich konsequent zu sehen, wie ist das? Wie ist das eigentlich, wenn man mal weg ist und sich 100% darauf fokussiert? Und dann stellt sich natürlich die große Frage, gibt es einen Gott oder nicht? Und wenn, wie nennt man den? Oder wie definiert man, was andere Gott nennen? Oder kann man da eine Erfahrung machen? Ja, die ist sehr individuell, für jeden einzelnen Menschen anders, nach meiner Meinung. Und es ist schwer, ein letztendliches Urteil darüber abzuschließen, ob es Gott gibt oder nicht. Die Neurowissenschaftler, die sagen, das ist alles Chemie. Die Orthodoxen sagen, natürlich gibt es Gott und er heißt so und so. Und die anderen haben leider nicht recht, weil die haben den falschen Gott. Ich glaube, ich bewege mich da auf einer Ebene, wo ich sagen muss, es gibt sicherlich etwas anderes als nur den menschlichen Geist und Chemie und das körperliche Dasein. Da bin ich einmal zur Quantenphysik gekommen, was ich sehr interessant fand und was möglicherweise das Zeug zu einer neuen Religion in Anführungsstrichen hat. Da ist Wissenschaft und Vergeistigung und Religion und ja, all diese Spiritualität eben vereint. Sehr interessant.
Ja, das erlebe ich auch so. Also gerade wenn ich mir die Arbeiten von Dr. Joe Dispenza durchlese oder Tepperwein auch, der auch in diese gleiche Richtung geht, das sind ganz großartige Gedankengänge, die so nachvollziehbar sind und die sowohl Wurzeln in einer wissenschaftlichen Sicht auf den Körper und wirklich gut deskriptiv sind für das, was da gerade passiert, aber auch in einer phänomenologischen Sicht auf das Leben. Denn es gibt ja wirklich ganz viel Zeug, was wir jetzt erstmal nicht erklären können, aber eins zu eins erleben und auch Erlebnisse, die andere Menschen haben können. Was du vorhin sagtest, dass Menschen besser gesund werden, wenn jemand da ist, der sich um sie liebevoll kümmert. Es gibt auch Arbeiten dazu, wie ändert sich das Outcome, wenn für einen gebetet wird. Das spannende Ergebnis war, ich meine, die Besten waren die Buddhisten, aber der Patient durfte nicht wissen, dass für ihn gebetet wird. Also sie haben das sehr verblindet alles. Und da gab es dann ganz absurde Konstellationen. Und offensichtlich gibt es da Energiefelder. Ich denke an die Arbeiten von Rupert Sheldrake, der die morphogenetischen Felder als erster beschrieben hat. Und da geht es ja genau eigentlich um das, dass du Zugang bekommst zu einem Feld. Und das ist natürlich auch etwas ganz anderes. Möglicherweise, korrigiere mich gleich, das Gefühl in Portugal auszusteigen aus einer Gesellschaft und das Gefühl in Wales auszusteigen. Das sind verschiedene Räume, in die du da gehst. Das sind verschiedene Atmosphären, die da entstehen. Und wenn ich mir angucke, was in England, wir waren vor 1,5 Jahren lange in Cornwall gewesen und sind dann an Stonehenge zurückgefahren. Und ich sehe dieses Konstrukt, das ist erhebend zu sehen, dass da Leute vor so vielen Jahren mit so primitiven Mitteln etwas hatten, wo sie gespürt haben, da ist etwas, das ist größer als wir. Und für das, was größer als wir ist, bauen wir eine Kultstätte. Das sind ja offensichtlich, ist ein Plan entstanden mit einem Feuer, was in den Menschen gebrannt hat, was überhaupt eigentlich für uns nicht vorstellbar ist, wie die das kommunizieren konnten. Und genauso sind andere Sachen in der Zwischenzeit auf der Welt entstanden, wo wirklich Menschen offensichtlich ihr Leben etwas gewidmet haben, was größer ist. Dieses Phänomen kann man nicht als Irrsinn abstreiten. Das gibt es.
Man kann ja sagen, dass sich das über die Zeit, solange es Menschen gibt, sich gezeigt hat, dass es immer Menschen gab, die daran gearbeitet haben, die ihr Leben dafür gegeben haben. Manche freiwillig, manche unfreiwillig, aber es war immer etwas, was erforscht werden musste, wo die Menschen gedacht haben, es gibt was, das da oben oder sonst wo ist. Und genau, wie du sagst, Stonehenge ist ein Beispiel, aber man guckt über die Welt, zu allen Zeiten, in allen Ecken, war dieses Bedürfnis, dem näher zu kommen, da, bei den Menschen. Und ich glaube, wir haben das heute immer noch. Nur sind wir vielleicht ein bisschen abgelenkt durch eine Flut von Informationen und durch ein sehr komprimiertes Dasein. Wir haben ja so wenig Freiräume noch in unserem modernen Leben, obwohl wir eigentlich viel haben, aber wir sind so involviert in so viele Geschichten, dass unser Leben von vorn bis hinten getaktet ist. Und das, was das Leben vielleicht auszeichnet, nämlich das Dasein, das einfache Dasein, ohne dass man was machen muss, das ist zum absoluten Luxus geworden. Und das wäre eigentlich meines Erachtens etwas, was der Basiszustand sein sollte. Und daraus hinaus, da heraus, entwickelt sich eine Notwendigkeit, nämlich zu essen, zu schlafen, die Pflanzen zu gießen, mit Menschen zu kommunizieren. Aber alles entwickelt sich aus der Ruhe des Seins heraus und nicht von diesem vollgestopften Terminplan von einem zum anderen laufen. Das ist ein negativer Effekt unseres modernen Daseins. Und ich muss sagen, für mich, wie gesagt, ich habe ja noch eine Zeit ohne Computer und Mobiltelefone und Vernetzung kennengelernt, hat das natürlich einen ganz großen Einfluss, einen Riesensprung gemacht in diese Richtung, dass viele Menschen heute gar nicht mehr für sich sind, sondern nur noch vernetzt, immer mit irgendwelchen Aufgaben und Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet.
Wir haben ein dopaminerges Gehirn. Und
genau, da gibt es ja auch ganz interessante Forschungen, die eben zeigen, was das auf der neurophysiologischen Ebene und auf der chemischen Ebene bewirkt. Wo ich sagen muss, es ist ja immer wieder schwierig zu sagen, wo ist die Ursache, wo ist die Wirkung? Nicht? Was ist das jetzt eigentlich, eine Folge dessen, oder ist es etwas, was uns sozusagen dazu bringt, das zu tun? Da bin ich mir nicht sicher. Es ist bis jetzt für mich ein Weg, der beschreibt, wie es physiologisch abläuft. Aber ob das jetzt ursächlich ist, nicht? Irgendetwas muss ja dafür sorgen, dass die Abläufe so ablaufen. Wo ist die Steuerung dafür? Das hat man meines Erachtens noch nicht zeigen können. Und
du meinst jetzt neurochemisch?
Man kann neurochemisch ja nicht nachweisen, dass der erste Impuls daherkommt. Also der Impuls zur Veränderung auf chemischer oder neurophysiologischer Ebene. Wo kommt der Impuls her? Wo entsteht der Impuls? Nur, dass ich etwas tut auf dieser Ebene, heißt ja nicht, dass das der Impuls ist. Das ist
dafür hätte ich eine Erklärung zum Anbieten. Und zwar, wenn du möchtest. Ich habe in Erlangen Rohn lesen hören, und Rohn ist vielleicht dir bekannt für die funktionelle Anatomie. Und er hat dann auch einen schönen Fotoatlas gemacht. Und als er dann emeritiert war, hat er im Verlag Freies Geistesleben noch ein schönes Buch rausgebracht über die Morphologie des Menschen, eine goetheanische Sicht auf den Menschen. Es war ein Riesenspaß, das zu lesen. Und er macht da auch eine funktionelle Aufgliederung des Körpers und benennt also dann das Informationssystem und das gliedrige Soma-System, mit dem wir den Körper sind, und dann ein rhythmisches Transport- und Verteilungssystem, was in dieser streng segmentalen Gliederung des Rumpfes aufgehoben ist. Und er sagt dann aber auch, Gott, wir sind jetzt in einer Welt, in einem Bereich, in dem man nicht mehr beweisen kann, sondern nur noch Hinweise findet. Und er meint, dass zum Beispiel die Formulierungen der Emotionen da drin sind. Also wir sagen ja, uns ist eine Laus über die Leber gelaufen, nicht? Uns ist eine Laus über den Temporallappen gelaufen. Oder mir fällt ein Stein vom Herzen, aber mir fällt kein Stein vom Fuß. Mhm. Und diese emotionalen Aussagen sind alle hier drin in dem rhythmischen Transport- und Verteilungssystem. Und er sagt, dass da nicht nur diese Verteilung ist, sondern auch da ein Wollen entsteht. Das heißt, da kommt genau dieser Impuls her. Und er sagt, dass der Rhythmus und das Wollen, das ist das, was unsere Seele ausmacht. Und aus dieser Seele, wir streben zu was hin, wir wünschen uns was, wir wollen eben eine emotionale Erfahrung machen, daraus kommt der Impuls, der dann nach oben verarbeitet wird. Und dazu passt möglicherweise auch das, was ich in letzter Zeit häufig höre, dass so the gut, the big brain sei. Ja, oben wäre das kleine Brain, also das Gehirn ist das kleine Gehirn, und der Darm aber schaut nicht nur ein bisschen so aus mit seinen ganzen Windungen, sondern ist eben auch das große Gehirn, und viel kommt von da. Und was ich nie lernen durfte im Studium und was ich jetzt vor kurzem erst gelernt habe, dass zum Beispiel die Serotoninproduktion zu 95% in der Darmwand stattfindet. Das war mir völlig fremd. Und ich habe den Darm wirklich über lange Zeit meines Lebens als Verdauungsröhre, auch Zitat Rohn, nach innen gestülpte Außenwelt wahrgenommen, habe dadurch natürlich die Psychosomatik des Darms so ein bisschen ableiten können, auch als Fläche zur Außenwelt eben und auch als Abwehrfläche zur Außenwelt, was als psychosomatisches Erklärmodell sweet ist, mindestens sweet, aber auch sehr effizient. Und tatsächlich hat es aber eben noch ganz andere Funktionen, eine Kommunikation, die von unten nach oben ins Gehirn geht.
Richtig, und ganz auch abhängig ist von der Besiedlung und dieser Kommunikation, die dort stattfindet, wo wir auch gerade am Anfang stehen, das zu erforschen, wo manche ja schon fragen, könnte man ohne überhaupt bestehen, und inwieweit sind wir davon beeinflusst in unseren Entscheidungen, in unseren bewussten Entscheidungen. Ganz interessantes Feld.
Ja, ja, also da ist ja natürlich damit Charme ist das erste Buch, was das in die Breite getragen hat, dass es ein Mikrobiom überhaupt gibt. Aber es ist ja so, dass auf und in uns 10-mal so viele Bakterien leben, wie wir überhaupt Körperzellen haben. Das kann man nicht einfach wegdiskutieren. Die sind wichtig.
Ganz genau. Und wie wir auch jetzt erst anfangen, die Zusammenhänge in der Natur außerhalb unseres Körpers darzustellen und zu verstehen, so langsam, aber zu sehen, wie diese Zusammenhänge ein Leben überhaupt erst möglich machen. So müssen wir uns damit beschäftigen, dass wir Teil dieser Natur sind und dass es genauso für uns gilt. Das ist ganz interessant. Neue Bereiche, die da in der Zukunft sicherlich auch ein neues Verständnis mit sich bringen vom Humanismus. Wer sind wir eigentlich, nicht? Ja, da bin ich auch ganz gespannt, was da Neues bringt. Mir ist manchmal die Erkenntnis, die einzelnen Autoren ziehen, etwas sehr gewagt als ein Fund der Wahrheit betitelt. Und es ist so, wenn man sich natürlich ein bisschen beschäftigt mit der Welt und den Zusammenhängen, findet man ganz viele Wahrheiten und ganz viele Systeme, die unser Universum oder den Menschen und den Menschen im Universum und die externen und internen Einflüsse beschreiben und ein geschlossenes System darstellen.
Und in sich stimmig sind.
Und postulieren, so ist es. Nun gibt es davon leider zu viele, als dass das Zufall sein könnte, dass es können ja schließlich nicht alle recht haben, dass sie die einzige Wahrheit gefunden haben. Das hat mich über die Zeit natürlich auch gelehrt, etwas zurückhaltender auf Erkenntnisse zu reagieren, die sagen, so ist es. Aber alles Puzzleteile.
Genau. Und alles eben Hinweise. Eben diese Formulierung von Rohn mag ich auch ganz gern, dass er sagt, er kann da gar nichts beweisen. Aber er sammelt Hinweise und sie leiten ihn in eine Richtung. Ich möchte gerne nochmal auf deine Klostererfahrung zurückgehen. Du hast gesagt, dass du da stundenlang fokussiert hast. Hast du da Techniken gelernt, die du ins Jetzt mitnimmst, die du in deinem Arbeitsleben verwenden kannst?
Oder auf jeden Fall.
In deinem sonstigen Leben?
Auf jeden Fall.
Wie machst du?
Klar.
Was machst du?
Was ich gelernt habe über die Jahre, und das ja nicht nur im Kloster, das ist ja auch die Jahre, die damit zusammenhängen, davor, danach, sich zu fokussieren auf eine, ich will mal sagen, abstrakte Form. Man kann es als Energie bezeichnen, man kann es als Universum bezeichnen, man kann es auch als Gott bezeichnen, man kann dem jeden Namen geben. Ich denke mal, das Universum ist ein ganz schöner Begriff, weil jeder kann sich so ein bisschen da was ausmalen und weiß, was gemeint ist, nämlich das Große und Ganze, also dass irgendwie alles damit so drin ist. Und so gibt es eben auch die universelle Energie, die eben auch wieder ganz viele verschiedene Namen hat, aber auch zum Beispiel beim Beten oder beim Meditieren oder in der Hypnose oder in anderen Bereichen sicherlich, ohne dass sie benannt wird, eine Rolle spielt, nicht? Und diese Energie, die durch einen fließt, also da kommen wir wieder dazu, wie das eigene Weltbild aussieht, was man glaubt, nicht? Alles ist Schwingung, alles ist Energie, das ist ganz wissenschaftlich, da braucht man gar nicht eine Religion zu oder so, um zu erkennen, Augenblick, die Wand ist genauso Energie und Schwingung und Vibration wie mein Körper oder die Luft. Und dass wir uns da Limitationen auferlegen und das Ganze kategorisieren und als unveränderlich betrachten, das ist natürlich sehr limitierend. Und diese Technik, sage ich mal, ist ein Versuch, diese Limitationen abzuschütteln und zu sehen, dass alles Energie ist, dass alles Schwingung ist. Und wenn man so sich ein bisschen auf dieses Gefühl eingrooven kann, ja, dann kommt man vielleicht so in einen Zustand, den man in der Meditation sucht, eben sich zu fokussieren auf etwas. Meditation ist ja ein sehr hoher Begriff, nicht? Das ist ja das Vergessen, dass man existiert, das Eins von allen. Das ist natürlich ein Erlebnis, was man nicht immer haben kann, wenn man sich hinsetzt und mal ein bisschen in Anführungsstrichen meditiert. Aber es hilft ungemein, wenn man es trotzdem macht, auch wenn man nicht unbedingt jedes Mal zur Erleuchtung kommt. Aber dass man Energie sammelt, dass man Kraft sammelt, dass man sich die Kraft, die in einem ist, fokussiert, dass man einfach auch nicht abgelenkt ist, dass man die Angst, die in einem wohnt, die Befürchtungen, die ganzen Ideen, die man hat, dass die ein bisschen weniger wichtig erscheinen, weil diese Energie in einem einfach ein Gefühl erzeugen, der Klarheit, will ich mal sagen.
Und wie dockst du an diese Energien an? So ganz konkret, hast du dafür eine Technik?
Ganz konkret habe ich für mich über die Jahre die Technik entwickelt, einfach anzudocken. Also, ja, das hört sich jetzt natürlich lustig an, aber ich denke, so ein bisschen durch die Erfahrung, die ich gemacht habe und durch natürlich eben dieses Leben, wo das jeden Tag etliche Male gemacht wurde und mal mit Erfolg, also Erfolg ist ja immer wieder lustig, aber mit einem entsprechenden Gefühl, dass etwas passiert und oft eben auch dem Gefühl, ich glaube, das kennt jeder, dass man irgendwie versucht, sich zu fokussieren und das will so nicht recht funktionieren, weil der Geist mal wieder unruhig ist und man tausend Gedanken hat, die einen ablenken. Und ich glaube, wie alles andere ist das einfach Übung. Nicht? Es ist Übung und das ist diese Programmierung auch, die man sich selber auferlegen kann, indem man immer wieder Sachen wiederholt. So einfacher werden sie und so automatischer werden sie. Und irgendwann braucht man die Sachen gar nicht mehr machen. Und dann hat man eben etwas hergestellt durch so eine Umprogrammierung auf der neurophysiologischen Ebene. Das ist so eine Betrachtungsweise. Ne? Die andere Betrachtungsweise ist auch ganz klar. Wenn man ein Lied 1000 Mal singt, dann kann man irgendwann den Text, ne? Selbst wenn man ihn nicht versteht. Und das ist, glaube ich, ein Geheimnis, was gar kein Geheimnis ist und was schon die alten Handwerker gesagt haben. Ne? Man muss es eben 1000 Mal machen, bevor man es kann. Oder 10.000 Mal. Oder 100.000 Mal, je nachdem, worum es geht. Und und das ist etwas gut für mich selber. Aber sich hinzusetzen, Meditation, man kann Meditation heutzutage ja ganz einfach auch hören. Jeder kann für sich was finden. Jeder ist ja anders. Jeder braucht etwas anderes, um einen Zustand der Konzentration, der Kontemplation herzustellen. Nicht? Es gibt bestimmt ganz viele Sachen, die da würde ich die ganze Zeit nur denken, oh Gott, was ist das? Ich kann mich hier gar nicht konzentrieren. Das ist ja gar nichts für mich. Und dann gibt es eben, jeder muss für sich selber was finden. Was ich allerdings gelernt habe im Laufe meines Lebens, ist, dass das gar nicht so kompliziert ist. Es ist so, dass jeder sich seine Welt kreieren kann. Das ist unsere Fähigkeit, durch unsere Kraft des Geistes und durch unsere Kraft des Schaffens, die wir haben, können wir uns etwas kreieren. Und so kann man sich auch Werkzeuge im Geiste kreieren, mit denen man arbeiten kann. Man kann sich vor etwas schützen, man kann Türen aufmachen, man kann Schlösser öffnen, man kann Energie anreichern, man kann Liebe aussenden, man kann Gebete um die Welt schicken. Man kann kreieren, was man will. Das ist das Schöne. Und jeder sollte sehen, dass er für sich etwas findet. Und das ist so ein bisschen wie im Comic. Man denkt sich einfach was aus und formt das Ganze. Und dann praktiziert man das. Und irgendwann hat man's und es funktioniert. Und man denkt, oh, das ist ja lustig. Das habe ich mir doch ausgedacht. Oder nicht? Oder man hat Anregungen oder vielleicht hat man auch einfach irgendwas gelesen oder gehört und dachte so, naja, ich mache das jetzt auch mal und stellt fest, das funktioniert ja. Und das ist eine ganz erstaunliche Sache. Es funktioniert tatsächlich. Und nicht nur für mich. Ich kenne viele, die Dinge in ihrem Leben probiert haben, gemacht haben und festgestellt, was funktioniert. Aber es funktioniert eben nur, solange man es macht. Und wenn man es nicht macht, dann ist es auch nicht da. Und das ist eben das, nicht, dass wir vielleicht manchmal denken, oh, wir haben irgendwas erreicht oder geschafft und müssen dann feststellen, nee, haben wir gar nicht. Es ist nur da, wenn wir es aufrechterhalten. Und sobald wir es nicht mehr aufrechterhalten, ist es weg. Und dann kann man auch gleich mal wieder von vorne anfangen. Es ist eben nichts ist garantiert, nicht? Nur weil man etwas mal erreicht hat. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn man im Sport mal eine unglaubliche Leistung erreicht hat. Heißt auch nicht, dass man das jemals wieder erreicht. Aber wenn man immer weiter seinen Sprung macht, dann kommt man auch immer weiter oder man kann eine bestimmte Weite etablieren. Und so ist es damit auch. Und manchmal gelingt einem dann der große Sprung, meistens aber nicht. Aber es ist sehr interessant. Und weil das, man merkt dann eben auch, in welcher Stimmung man ist, in welchem Zustand der Kraft oder der Energie man sich gerade befindet. Es ist nicht ganz einfach, nach einer 24-Stunden-Schicht sich mal ganz entspannt zum Meditieren hinzusetzen und alle Energie dieser Welt in sich reinfließen lassen. Geht alles, aber bedarf wahrscheinlich einer gewissen Meisterschaft da drin.
Genau, 10.000 Mal üben. Ja. Du sagst, das ist was, womit sich eigentlich jeder auseinandersetzen soll. Das heißt auch, das inkludiert ja einfach mal alle Ärzte und Behandler. Hat denn Medizin für dich so eine spirituelle Dimension?
Natürlich, ganz klar, nicht? Das ist ja etwas, wir treten in Kontakt mit anderen Menschen. Und da gilt es, extrem aufmerksam zu sein. Denn dieser Kontakt findet ja nicht nur verbal statt oder physisch übers Händeschütteln oder die Hand auf die Schulter legen. Da passiert ja auch was anderes. Ein Energieaustausch, ein Gefühl, Emotion, man weckt Erwartungen, man hat Selbsterwartungen. Wir kennen das alle, dass man voreingenommen ist natürlich, nicht? Und all diese Dinge. Das ist eine Sache, die muss man erstmal erkennen und dann im tagtäglichen Leben auch umsetzen und sagen, ich fall da nicht drauf rein. Dieser Spiegel, den mir das Leben jeden Tag vorhält, in dem es mir Menschen bringt, das kann nicht sein, dass ich mich selber sozusagen dort reflektiere und alles um mich herum nur ein Spiegelraum ist. Das ist nicht der Kontakt, den man zu Menschen sucht, wenn man ihnen wirklich Rat geben will oder sie verstehen will oder ihnen das Gefühl vermitteln möchte, dass man da ist. Und zwar ganz unabhängig von deiner eigenen persönlichen Daseinsgeschichte. Und das, denke ich, ist schon mal höchste Spiritualität, wenn man es schafft, sich davon zu lösen und wirklich ein Mensch als Mensch zu begegnen. Ganz unvoreingenommen. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Nicht? Wir sind so sehr auf unsere Augen, auf unsere Ohren, auf unseren Geruch fixiert, dass sobald da was nicht stimmt, das zu Aversionen führt, die wir haben, auf einer Ebene, die wir gar nicht mitkriegen unbedingt. Und das ist etwas, das erfordert eben so ein bisschen diese Übung auch, sich ganz bewusst zu machen und bewusst zu sagen, dass das nicht zum Beruf gehört. Es ist absolut unprofessionell, so vorzugehen, dass man einfach seine Emotionen, Gefühle, Ansichten darüber bestimmen lassen, was das Bewusstsein denkt. Und das ist etwas, das wird auch nicht gelehrt, nicht? Man lernt nicht, dass das die Aufgabe sein muss eines jeden pflegenden oder behandelnden Menschen. Ob das jetzt jemand ist, der massiert oder andere oder Akupunktur, andere Therapien gibt, ist es genau das, darf nicht sein. Denn wir wissen im positiven Sinne, was für einen Einfluss das auf Behandlungen hat und auf Menschen hat, wenn man das positiv auflädt, diese Begegnung. Nicht? Und genauso tut es das auch negativ. Das ist mal ein Aspekt, ganz wichtig. Anderer Aspekt ist, wie sehen wir uns selbst als Ärzte? Was ist unsere Aufgabe? Gilt es nur auf der handwerklichen Ebene zu arbeiten? Und das ist klar, das ist die Medizin, die lernen wir, die haben wir studiert. Da sage ich gerne mal, na gut, das kann jeder lernen. Das ist etwas, das kann man sich aneignen.
Du hast ein bisschen Sitzfleisch. Und dann.
Genau. Dann kommt die Erfahrung dazu. Man nutzt dieses Wissen, man lernt dadurch, man trifft die Menschen, man macht da eine Erfahrung. Aber dann sollte doch eine Stufe dazukommen, die eben so ein bisschen diese Erfahrung umsetzt in ein gewisses Handeln, nämlich man ist auf anderer Ebene noch mit den Menschen verknüpft. Man versucht zu erfühlen, wo braucht der Mensch vielleicht ein bisschen Motivation, eine Hilfestellung. Wo sind die Fragen, die er hat, die er vielleicht gar nicht selbst gestellt hat bisher und die aber brennend warten, gestellt zu werden? Ne? Ist er in einer Phase, wo sich das Leben gerade ändert, wo eine Entscheidung getroffen werden muss? Das zu erfüllen und auf dieser Ebene in Kontakt mit Menschen zu gehen, das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe im Dasein eines Arztes oder einer Ärztin, die den Anspruch hat, wirklich für den Menschen da zu sein. Denn eine Pille verschreiben, weil der Blutdruck hoch ist, das ist Handwerk, das ist klar, das kann man machen und das ist sicherlich auch wichtig und gut. Ne? Wichtig ist dann zu wissen, welche Pille für wie lange und unter welchen Umständen für jemanden, das ist die Erfahrung. Aber dann zu sehen, wieso braucht er eigentlich eine Pille? Und vielleicht geht's auch ohne Pille, vielleicht braucht er noch was ganz anderes. Vielleicht hat er ein ganz anderes Problem. Und das ist dieses, dass man sich versucht einzufühlen auf den Patienten. Und das erfordert auch wieder Übung und Erfahrung, aber auch eben den Willen und das Bewusstsein, dass das wichtig ist, dass das notwendig ist. Wie gesagt, wird meines Erachtens auch heutzutage noch nicht gelehrt. Muss jeder selber sehen. Und da kommt wieder ein bisschen dieses Problem unserer modernen Medizin mit wenig Zeit und vorgegebenen Mustern, die man sich aneignet und die man dann abarbeiten muss. Bisschen schade, dass dafür kein Raum ist oder sehr wenig Raum ist. Muss man sich erschaffen. Aber auch das ist möglich, muss man sagen.
Konntest du das deinen Studenten und jungen Ärzten beibringen im Alltag? Also du hast ja Teaching auch gemacht, Bedside-Teaching und so.
Genau.
Gelang das? Hatten die dafür schon einen offenen Geist? Oder waren die doch eher, nee, bring mir bitte das mit der Tablette nochmal bei?
Nee, da muss ich sagen, ganz überrascht. Ich habe ja über viele Jahre auch Junior Doctors unterrichtet und da ist ein großes Bedürfnis für diese Ebene da. Das ist nämlich etwas, was ich glaube, wir am Anfang des Daseins mehr ausgeprägt haben, als wenn wir schon viele Jahre in der Arbeit sind, weil uns da die Ideologie ein wenig abhanden gekommen ist und uns die Mechanismen des alltäglichen Daseins limitiert haben in unserer Anwendung von dem, was wir alles konnten. Als junger Student oder Studentin, da möchte man doch umfangreich zu Werke treten, allen helfen und alle Möglichkeiten offen halten. Und man kann sich das vielleicht gut vorstellen, wenn man mal jemanden beim Sterben begleiten hat, wenn das das erste Mal ist als junger Student oder Arzt oder Ärztin, dann ist das ein Ereignis, was einem sehr nahe geht und wo man denkt, mein Gott, und was ist mit den Verwandten und hat er jetzt gelitten und all dieses, und das beschäftigt einen sehr, weil man eben noch ganz anders diese Dinge empfindet, noch auf einer ganz anderen, auf einer menschlichen Ebene. Man ist eben noch ganz Mensch. Und erst im Laufe der Jahre, wie das man so im Volksmund sagt, härtet man ab und diese Ebene hat weniger Bedeutung, meines Erachtens. Die muss man sich ganz bewusst erhalten. Das ist auch eine Ebene. Was ist denn, wenn ein Mensch stirbt? Nicht? Auch eine spirituelle Geschichte. Auch da ist die Frage, ja, wie geht man damit um als Arzt? Ne? Hakt man das als physischer Verlust von Funktionen ab? Oder ist das etwas, was etwas Besonderes ist, etwas Wertvolles, etwas, wo noch etwas passiert mit allen Beteiligten? Und wie kann man da hilfreich sein und wie kann man auch selber daraus lernen? Und das ist ja auch etwas, was nochmal durch das Unterrichten habe ich natürlich sehr viel selbst gelernt. Ne? Das ist auch interessant gewesen, denn man erkennt sich selber im Antlitz der Schüler. Das ist eine schöne Sache. Also das war immer etwas, was ich versucht habe, als erstes zu sagen zu meinen Schülern, ist, also der Unterschied zwischen guten Arzt und einem sehr guten Arzt ist, dass man auf dieser Ebene den Menschen erkennt und dass man sich selbst erkennt. Das ist ganz wichtig. Und das wurde immer mit Interesse aufgenommen.
Ja, wieder Rohn jetzt, der sagt, das unterscheidet den Mediziner vom Arzt. Der Mediziner hat einfach Medizin studiert und der Arzt ist der, der aber eine liebevolle Beziehung zu seinem Patienten herstellt.
Das ist richtig. Das wollte ich natürlich so nicht sagen, weil das waren ja alles gute Ärzte. Nicht? Also das ist ja auch, ne? Wenn man schon von Anfang an so kategorisiert wird, der eine kann's oder der andere kann's nicht oder der andere macht's, der andere nicht und der ist was wert und der nicht, dann ist man auch schon in diesem System drin. Es ist eben meines Erachtens nicht gut, wie wir lernen, wie wir gerade Medizin lernen. Nicht? Wie soll denn da was entstehen, was mitfühlend ist, was emotional beteiligt sein kann, was eben auf diesen Ebenen Entscheidungen treffen kann. Das ist schwierig. Da gehört sicherlich mehr zu. Aber bis jetzt ist es so, dass das Studium so ist. Es ist ein reines Studium der Fakten, wissenschaftlichen Fakten. Und alles andere muss man sich danach oder nebenbei aneignen. Aber es ist nicht unmöglich. Wir sehen das. Es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, die auch schon seit vielen Jahren dabei sind und die das wunderbar uns vorleben, dass diese Menschlichkeit nicht automatisch abtrainiert wird, nur weil man Mediziner ist. Ja. Genau. Ja. Genau, da wollte ich auch nochmal zurückkommen auf Irland und die Ausbildung, wo wir bei der Ausbildung sind. Denn dort habe ich kennengelernt, dass ein leitlinienbasiertes Lernen zwar viel Fähigkeiten mit sich bringt, zumindest theoretisch, aber ich habe auch eine Gefahr darin erkannt, so sehe ich das zumindest, ist, die jungen Menschen, die Medizin studieren, lernen im Prinzip nur noch die Leitlinien von Anfang an. Weil es natürlich eine ganz große Vielzahl ist an Fakten, die man lernen muss. Aber die Basis, auf der man sich eine eigene Meinung baut, nämlich das Grundwissen, das kritische Überprüfen, das Hören mehrerer Meinungen, nicht? Das Vergleichen verschiedener Standpunkte, das wird da gar nicht gelehrt. Es gibt nur Leitlinien, die sind, wie wir alle wissen, abhängig von der Zeit und sehr veränderlich und auch mitunter sehr schnell veränderlich. Manche ändern sich jedes Jahr. Aber sie werden gelehrt, so wie sie sind. Das ist eben der Status quo. Der wird gelehrt. Der muss drauf sein, auswendig. Das muss man können, sonst besteht man seine Prüfung nicht und man wird nie Arzt. Also konzentriert man sich auf diese vorgefertigte Lösung der Probleme und man lernt nie, selber Lösungen zu entwickeln. Und das ist etwas, was meines Erachtens ganz gefährlich ist und was aber auch die Entwicklung unserer Medizin widerspiegelt, nämlich dass wir alle mehr und mehr zur auftragsausführenden Fachangestellten werden, aber nicht mehr jemand, der um seine Meinung gefragt wird. Die Meinung, die kann man sich nur bilden, wenn man Informationen kritisch verarbeitet, gegeneinander abwägt, aus verschiedenen Quellen sich Informationen holt und die mittels seines Grundwissens miteinander vergleicht und guckt, was kriege ich dabei raus und was ist denn meine Meinung? Nicht? Denn nur mit der Meinung, die gerade mal jetzt gültig ist, mitzugehen, das ist für mich tragisch. Tragisch, nicht? Und gerade in so einem Beruf wie Arzt oder aber auch Apotheker, wo ich es gerade so im Kopf habe, es gibt ganz viele Berufe oder Ingenieur oder viele Wissenschaftler. die müssen unabhängig urteilen können. Und das muss man lernen. Dazu muss man die Möglichkeit haben. Und das findet weniger und weniger statt. Und das habe ich eben in Irland zum ersten Mal so praktisch mitgekriegt, weil ich ja über viele Jahre dort war und gesehen habe, sag mal, die können ja alle Leitlinien auswendig, aber die können ja sonst nichts. Die wissen ja sonst gar nichts. Und dann habe ich mitgekriegt, nachdem ich wieder nach Deutschland gekommen bin, dass sich das hier auch mehr und mehr etabliert, diese Art des Lernens, diese Art, ne, ist eben eine gewollte Veränderung des Berufsbildes auch, nämlich man ist ausführende Kraft und man ist ein Rädchen im System und das System Krankenhaus, das System Gesundheitswesen, das hat eben bestimmte Ansprüche und das wird heutzutage über ganz andere Schalter gesteuert als durch den Arzt oder die Ärztin.
Naja. Ja, unbedingt. Eine Leitlinienänderung ist eine große Investitionschance für Leute, die Präparate herstellen. Wenn ein Medikament auf einmal von einer Kann-Entscheidung zu einer Muss-Entscheidung kommt, dann wird damit ein Milliardenmarkt geöffnet. Für jedes Präparat, das eben so abgegradet wird. Und das ist etwas, was ich auch ganz schwierig finde. Wir haben hier in der Evidence-Based Medicine drei Säulen eigentlich. Und die eine Säule ist die Leitlinie. Und die nächste ist die Erfahrung des Arztes. Und die dritte ist die Werte des Patienten. Und das ist nicht so, dass das jetzt eine Rangfolge war und am wenigsten gilt das mit dem Wert des Patienten. Das klingt vielleicht so, wenn man so aufzählt. Aber in der Tat ist es so, dass das nebeneinander steht, drei Säulen, und die wirken zusammen. Und ich kann bei bestimmten Nebenwirkungen, muss ich mit dem Patienten sprechen, und dann sagt er, ach, weißt du, das möchte ich doch gar nicht. Ja, dann muss ich was anders machen. Und dann kann in der Leitlinie fünfmal drinstehen, dass ich doch bitteschön das als erstes mache. Aber wenn dabei eine Nebenwirkung entsteht, die der Patient nicht möchte, weil es mit seinem Lifestyle nicht zusammenpasst oder mit seinen Überzeugungen, kann irgendwas sein, dann geht's nicht. Dann ist es das falsche Medikament.
Absolut, absolut.
Und richtig. Wenn ich es noch nie verwendet habe, dann ist es auch das falsche Medikament. Ich kann ja nicht irgendwas verschreiben, wo ich noch nie gesehen habe, wie es wirkt. Da habe ich ja überhaupt kein Feeling dafür, ob das jetzt gerade bei dem greift oder nicht.
Ja. Ja, da habe ich mich auch neulich gefreut über die Wissenschaft vom Nichtwissen, die auch sehr eng mit diesen Methoden arbeitet, zu ergründen, oder vielmehr die Methoden ergründet, die eng mit diesen Dingern zusammenhalten, wie eine Überflutung mit Informationen, sodass das Wissen darunter verborgen wird, was eine Technik ist, die schon seit langem läuft, wird jetzt neuerdings eben wissenschaftlich mal aufgearbeitet, wie das funktioniert und wie wir als Menschen vom Wissen ferngehalten werden. Und zwar systematisch, nicht? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und wo wir natürlich auf der medizinischen Seite tätig sind, sind die Pharmakonzerne große Vorreiter davon, wie sie uns wahres Wissen unterschlagen und unmöglich machen zu ergründen.
Und was denkst du konkret?
Konkret ist das zum Beispiel, wie mit Studien umgegangen wird, nicht? Also sag mal so, eine Studie zeigt, ein Medikament hat keinen Nutzen. Eine unabhängige Studie von der Uni durchgeführt. Was die Reaktion der Pharmafirma drauf? Die machen 100 Studien, die alle zeigen, das Medikament hat Nutzen. Die platzieren die so, dass die für jeden sichtbar sind, im Internet zum Beispiel, aber auch in Ärztezeitungen oder hier in Apothekenrundschau oder im Fernsehen, nicht? Oder auf irgendwelchen Kongressen, wo Redner diese Studien zitieren. Und unter diesen 100 Studien geht diese eine Studie, die einzige unabhängige Studie, unter. Keiner sieht die mehr, obwohl sie die einzige ist, die die Informationen enthält, die man bräuchte. Und das hat eben Methode, nicht? Das hat Methode. Das ist etwas, es ist eine Technik, wie man Wissen unterdrückt. Und da gibt's auch noch andere Techniken. Aber das ist eben so ein gängiges Beispiel aus der Pharmaindustrie mit ihren Studien, nicht? Das machen aber andere auch. Das ist nicht nur die Pharmaindustrie. Aber für uns besonders wichtig als Mediziner, da ja diese Flut der Informationen so groß ist, dass man ja nicht in der Lage ist, alles sich anzugucken. Wo kriegt man also unabhängige Informationen her? Ganz schwierig. Und da muss man sehr viel Zeit und Arbeit investieren, wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, Unabhängiges, und da muss man sich dann auch wieder fragen, wie unabhängig ist das wirklich, von offensichtlich nicht Unabhängigen zu unterscheiden, nicht? Und das wird einem extrem schwer gemacht. Ne? Und man kann natürlich sich vorstellen, wie das heute geht. Nicht? Man geht auf die Google-Suchmaschine und da kann man erstmal die ersten 10 Seiten, wird man nicht das finden, was man sucht. Aber wer guckt schon 10 Seiten? Nicht? Das ist eben eine andere Art, wie man Wissen unterdrückt, nicht? Indem es einfach nicht auftaucht auf den ersten 10 Seiten. Und keiner guckt bis Seite 50 oder bis Ergebnis 3.477.000. Da wird es dann stehen. Und da ist wieder wichtig, was ich vorhin sagte, ganz wichtig, dieser kritische Geist, den man entwickeln muss oder nicht verlieren darf. Ja, das heißt nicht, dass alles schlecht ist. Es heißt auch nicht, dass alle lügen. Es heißt auch nicht, dass die Pharmaindustrie immer nur betrügt oder immer nur schlecht ist. Aber man muss wissen, mit welchen Methoden gearbeitet wird, und man muss wissen, dass jede Information kritisch zu beäugen ist. Wer steckt dahinter? Warum wurde das gemacht? Sind die Leute unabhängig? Und das wird, wie du auch weißt, einem sehr schwer gemacht. Sehr schwer, nicht? Das ist. Deswegen bin ich dankbar, dass jetzt diese neue Wissenschaft mal diese Methoden aufdeckt. Und ich hoffe, dass die bald sozusagen mal ein Werk rausbringen, was das öffentlich macht, wie das funktioniert, dass jeder da ein bisschen mehr Zugang hat und dass dadurch auch ein bisschen dieses kritische Denken sich wieder ein bisschen mehr etabliert.
Gerd Gigerenzer hat ja im Handbuch der Skepsis da auch ein paar Fortschritte durch die Studienwelt gemacht und durch manipulative Datendarstellungen. Und was ihn zum Beispiel auch total stört, ist, wenn relative Risikoreduktionen statt absolute Risikoreduktionen angegeben werden. Eine relative Risikoreduktion ist völlig irrelevant. Das hat überhaupt gar keine Bedeutung.
Nein.
Angenommen, du hast 1000 Patienten und 4 bekommen mit einer Behandlung einen Herzinfarkt und 6 bekommen mit der anderen Behandlung einen Herzinfarkt. Das heißt, du hast also eine absolute Risikoreduktion von 2 Promille und du hast aber, wenn du es anguckst, 50% mehr Risiko in der einen Gruppe. Da kriegt ja jeder selber beim Lesen schon Bluthochdruck. Ja? Wenn du sagst, das kann man auf gar keinen Fall machen. Ja? 50% mehr Risiko für einen Herzinfarkt ist eine ganz schlimme Situation. Und tatsächlich ist es völlig egal. Und wenn du die Studien anguckst, gerade in der Kardiologie, ohne jetzt ein Fachgebiet besonders bashen zu wollen, aber die haben ja oft Studien mit 10.000, 14.000 Patienten. Ah ja, da kommt immer irgendwas raus. Ja, das geht ja gar nicht anders. Wenn du so viele hast, dann reduzierst du das Rauschen. Ja, dann wird das Rauschen so klein, dass ein klinisch völlig irrelevanter Aspekt statistisch signifikant wird. Und das ist das, was geschrieben wird. Dann wird ein P hingeschrieben. Da haben wir so ein P-Fetisch in der Statistik, in der medizinischen Statistik. Es gibt auch andere noch. Und das, ja, P ist kleiner 005. Das ist also offensichtlich ein gutes Ergebnis. Aber es ist nur statistisch signifikant. Es ist nicht klinisch relevant.
Der Statistiker sagt, der gute Statistiker sagt, ich mache Ihnen jede Studie zu dem, was sie haben wollen. Jede Aussage, ich kann Ihnen jede Aussage mit Statistik belegen. Geben mir irgendeine Aussage, ich belege Ihnen. Egal. Das ist der Statistiker. Statistik ist eben ein Instrument. Ist keine Wahrheit, nicht? Und je nachdem, wie man das Instrument einsetzt, ja, kriegt man auch was raus. Und das ist so ein bisschen das. Da sind allerdings wir auch nicht gut geschult als Ärzte.
Nein.
Da bedürfte es viel, viel mehr Wissen um ganz banale Dinge, nicht? Allein schon was eine Testgenauigkeit angeht oder so. Wenn die dann 97% ist, dann denken Menschen und Ärzte auch, wow, 97%, das ist ja gut, nicht? was das denn für die tatsächliche Detektion von Ereignissen mit sich bringt. Die können dann mal schnell bei 2% liegen, je nachdem, wie die Inzidenz in der Bevölkerung liegt, nicht? Und von wo man das guckt. Und das sind natürlich so Sachen, wo man so denkt, ah, guck mal, 97% und 2% oder 98% und 2%, das hört sich schon ganz anders an. Ne? Also das ist so etwas, wo die Statistiker uns völlig in der Hand haben, weil wir ja gar nicht wissen, was die da machen.
Ja. Und dann, das ist ja noch was Einfaches eigentlich, dann gibt es aber noch so funky Shit. Da machen die ja wirklich Sachen. Ich verstehe das ja auch, also intellektuell dann nicht mehr. Ich habe versucht, bayesianische Statistik zu verstehen und dann habe ich irgendwann einfach aufgehört wieder. Ich hatte keine Chance. Ich wollte das verwenden, weil ich die Idee hatte, dass es gut sein könnte für eine Arbeit, die ich mache. Ich hatte keine Chance. Das ist einfach jenseits von dem, was mein Kopf kann.
Ich hatte schon früher aufgehört.
Ja.
Man hat ja auch nicht Zeit für alles.
Nein, eben, man kann es ja nicht alles machen.
Da geht es dann wieder um wichtig und nicht wichtig. Mir hat da gereicht, sei kritisch. Sei kritisch gegen jede Studie, gegen jede Statistik, gegen alles und gib dem Ganzen ein bisschen Zeit. Ich habe in Irland in einem Department gearbeitet, da haben wir eine neue Consultant gekriegt, die hat jede Studie zum Anlass genommen, die Vorgaben, wie gearbeitet wird, sozusagen die internen Leitlinien sofort umzuschreiben. Da habe ich natürlich als Mensch, wie ich bin, gedacht, ich glaub's nicht. Und alle fanden das toll, weil die ja so auf dem neuesten Stand war. Ne? Aber die brauchte nur eine Studie und hat auch gar nicht jetzt geguckt, von wem die kam. Aber das war jetzt eine große Studie, meinetwegen war es auch eine Metastudie. Letztendlich, wie gesagt, wissen wir, wenn man das durchschauen will und verstehen will, dann muss man sich das schon sehr genau angucken, wie diese Ergebnisse entstanden sind und wie sie zu interpretieren sind. Und das konnte die gar nicht, nicht? Die war natürlich sehr intelligent, aber da bräuchte man einen Statistiker für, der einen guten Statistiker für, der das dann auswertet und sagt, ja oder vielleicht auch nicht.
Nur die Tonhöhe reicht ja schon aus. Ich denke, was immer ein guter Indikator ist, dass jemand dir was verkaufen möchte und dabei nicht du profitierst, sondern der andere ist, wenn es dazu was geschenkt gibt. So, there is no such thing as free lunch.
That's
wenn du
right.
irgendwas geschenkt bekommst, dann hat jemand was davon. Und in der Regel bist das nicht du.
Ja, ich weiß ja nicht, heutzutage ist das ja in der Medizin nicht mehr erlaubt, dass man Ärzte besticht, zumindest nicht öffentlich. Früher war das ja noch erlaubt. Mhm. Und ich bin ja auch mal eingeladen worden zu so einem Fortbildungswochenende in ein 4-Sterne-Hotel mit meiner Frau. Und da wurde ich abgeholt und einmal durch die halbe Republik gekarrt mit meiner Frau. Und dann war, ja, Hotel, Essen, Trinken, Spaß und 3 Tage und 2 Stunden war Seminar. Und dann war noch so Freizeitbeschäftigung, Laktatmessen nach dem Sport. Konnte man sich aussuchen, welchen Freizeitsport man nochmal kurz macht. Und es war natürlich auch eine Werbeveranstaltung, klar, für Blutdrucksenker, Cholesterinsenker und weiß gar nicht mehr, was das sonst noch war. Vielleicht noch ein Potenzmittel. Auf jeden Fall war das gang und gäbe. Nicht? Und warum haben die das gemacht? Weil sie wussten, dass es funktioniert. Nicht? Es funktioniert. Wenn man sich etwas angewöhnt hat, dann behält man das bei. Und sozusagen fast ein Leben lang. Ja, gibt da Untersuchungen, die sagen, Ärzte, die als junger Arzt oder Ärztin gelernt haben, dieses Medikament ist für dieses Krankheitsbild das Beste. Das verschreiben die für die nächsten 20 Jahre. Auch wenn das schon lange out ist und schon bewiesen ist, dass es deutlich bessere Medikamente gibt oder dieses Medikament gar nicht wirklich hilft. Egal. Das ist wie eingebrannt ins Gehirn, da wird einfach dieser Eindruck ist so stark, den die mit solchen Erlebnissen oder mit dieser Werbung und mit diesen, ja, ist eine Manipulation des Geistes, nicht? Aber da sehen wir auch wieder, wenn wir das in die Richtung können, können wir es natürlich auch in eine andere Richtung. Wir können das auch positiv nutzen. Und wir wissen, wenn man etwas Positives immer wiederholt, wenn man etwas Nützliches immer wiederholt, auch das bleibt drin. Das funktioniert genauso. Und die haben das eben schon ein Leben lang mit einem gemacht, sozusagen, oder ein halbes Leben, als es noch erlaubt war. Nicht? Wird ja jetzt immer noch gemacht, Werbung. Nicht? Wenn ihr überflutet mit dem ganzen Kram, funktioniert ja genauso. Nicht? Auch diese kleinen Einblendungen zwischen den Bildern, die man gar nicht mitkriegt, auch das funktioniert. Da gibt es ja so viele Geschichten, wie man weiß, dass man den menschlichen Geist manipulieren kann. Wir sollten das einfach positiv nutzen und das eben mit Techniken, mit den gleichen Techniken im Prinzip, nur mit einem sinnvollen Hintergrund verwenden. Nicht? Da fragt sich natürlich jeder, was ist sinnvoll? Und da wird es bestimmt sehr viele verschiedene Antworten geben. Ja. Aber eine gute Technik, die funktioniert. Ja.
Ja, so ein Guerilla Health Service.
Guerilla Health Service. Das wäre noch was. Naja, die Sache ist natürlich, es ist schwer geworden, so ein Guerilla Health Service aufzubauen dieser Tage. Ne? Weil natürlich im Land der Bürokraten alles geregelt ist. Und es wird ganz, ganz schwer oder benötigt sehr viel Geld, etwas Kleines aufzubauen. Wir hatten ja früher auch mal die Idee, eine kleine Poliklinik aufzumachen, ein kleines Krankenhaus. Und das sah eigentlich gar nicht schlecht aus, nicht? Also Gebäude wären da gewesen und so. Aber dann hat sich das so verändert, dass man im Prinzip allein schon was Brandschutz angeht, was Sicherheitsmaßnahmen, was Standards angeht, was Bodenbelege angeht, was chemische Ausdünstung angeht, was Ansprüche. Also es ist ein Regelwerk, das ist wie so ein altes Telefonbuch aus Hamburg damals, das muss man erfüllen, sonst ist nicht. Und also das ist unmöglich. Man muss im Prinzip neu bauen alles, so ein altes Haus übernehmen und umbauen. Das würde so viel verschlingen, dass das Neubauen günstiger wäre. Und wer da alles arbeiten darf, unter welchen Umständen, was für Qualifikationen man braucht, was man behandeln braucht und zu guter Letzt, was bezahlt wird. Ne? Und da muss man wissen, eins, also unternehmerisch lohnt sich das nicht. Also nur, wenn man natürlich wieder auf dieser Business-Schiene sagt und ich sage, wir machen Schönheits-OPs, wir machen bestimmte Eingriffe an Wirbelsäule oder wir machen geriatrische Reha-Behandlung oder so Dinge, die halt auch ein bisschen gerade jetzt zu dieser Zeit gut bezahlt werden, da kann man unternehmerisch mit Geld machen, aber mit etwas anderem wird es sehr schwer, sehr schwer. Das heißt, warum haben wir diese Zentralisation der Krankenhäuser? Kleine Häuser haben einfach keine Chance mehr, nicht zu überleben wirtschaftlich. Und da die genauso Geschäftsleute sind im Prinzip, die Zahlen präsentieren müssen, ja, ist das schwierig mit so einem Guerilla-Unternehmen. Ja, schade eigentlich. Das finde ich auch, wäre wichtig für unsere Volksgesundheit, für unser soziales Zusammenhalten, nicht? Denn das ist ja, was das Krankenhaus auch erfüllt. Das erfüllt ja eine soziale Rolle, ne? Hat ja eine soziale Aufgabe. Das wird ja heute gar nicht mehr berücksichtigt, nicht? Aber das ist da, wo Leute hingehen, die in Not sind. Egal in welcher Not. Müssen jetzt nicht eine Blinddarmentzündung haben, nicht? Die können ganz andere Nöte haben. Und nicht jeder Patient, der gerade in Not ist, aber somatisch jetzt keine spezifische Behandlung brauche, muss gleich in eine psychiatrische Klinik zum Beispiel. Nicht? Und aber das ist eben etwas, was unser Vergütungssystem nicht hergibt, nicht? Weil diese soziale Komponente nicht berücksichtigt wird. Ich würde mir das schön vorstellen, wenn jedes Krankenhaus so eine Art Empfangshalle hätte, wo man die Leute erstmal anguckt, wo sie sich aber vielleicht auch nur mal aufwärmen können und einen Kaffee trinken können und wo sie vielleicht weiter dirigiert werden zu Primary Care Service, zum Hausarzt oder zur Sozialstation oder eben in die verschiedenen Fachabteilungen der Krankenhäuser oder wo auch Termine vergeben werden, gesagt werden, komm mal in 2 Wochen vorbei. Nee, alles so ein bisschen, wo man so ein bisschen die Not der Menschen abfedern kann, auch wenn man nicht immer, man weiß ja, man muss nicht immer gleich das Messer wetzen, um einen Notfall zu entschärfen, sage ich mal. Nicht? Und das ist ein bisschen schade, ja, dass wir da nicht so die Möglichkeit haben, ein bisschen umfangreicher tätig zu sein. Ne? Ich denke, das hätte einen großen Einfluss auch auf die Angst der Menschen und eben, es würde sehr das System entlasten. Weil wir kriegen ja mit, dass der Druck auf das System wächst. Nicht? Es gibt immer mehr Vorstellungen im Krankenhaus, in der Notaufnahme, die Zahlen steigen da. Nicht? Und es gibt Zahlen, es ist ja letztlich ja schwierig verifizieren, was ein Notfall ist oder nicht. Ne? Wenn die WHO sagt, Notfall ist, wenn subjektiv der Patient das Gefühl hat, dass es ein Notfall ist. Naja, er wäre nicht in der Notaufnahme, wenn er nicht denken werde, es wäre ein Notfall. Insofern ist jeder ein Notfall da. Ich weiß nicht, ob ich so einverstanden bin mit dieser Definition von Notfall. Ich verstehe, wo die herkommen, aber ich sag mal, um mal rauszufinden, wer was braucht, und nicht die Notaufnahme, ist es eben nicht geeignet. Und wenn wir da ein System hätten, was ein bisschen Druck von den Krankenhäusern nehmen würde und von den Versorgungszentren, von den MVZs und so, dann würden wir vielleicht auch bessere Behandlungen wieder für den Patienten haben, weil wir mehr Zeit hätten. Naja. Und weil wir dann eben auch das machen könnten, wofür jetzt im Moment keine Zeit ist. Jetzt ist Zeit fürs Handwerk, aber für das andere ist sehr wenig Zeit. Und das Handwerk muss eben schnell und effizient laufen. Ja. Da denke ich, gibt's Verbesserungsmöglichkeiten. Und ich glaube, wir kommen um die auch gar nicht rum. Weil wenn man sich anguckt, wo unser Gesundheitssystem hinsteuert, oder wo es hinsteuert, wo es, sage ich mal, an seine Grenzen gerät, dann ist das einmal das Finanzielle, wo es schnell an seine Grenzen gerät. Und dann ist es aber auch der Aufwand, der betrieben wird für, sag mal, Behandlungen oder Diagnostik, die es gar nicht braucht. Mhm. Aus forensischen Gründen, ganz viel. Habe ich übrigens auch in Irland sehr viel mit zu tun gehabt. Da wird mindestens jedes zweite Röntgenbild aus forensischen Gründen gemacht, weil keiner sich traut zu sagen, das ist nicht kaputt. Oder wenn es kaputt ist, kommt morgen wieder. Oder wenn es nicht besser wird. Und ganz viele Untersuchungen und Behandlungen und Krankenhausaufenthalte alleine deswegen durchgeführt werden, weil die Angst besteht, dass das zum Nachteil der Institution oder der behandelnden Person werden kann. Und das ist natürlich sehr ineffizient. Das sehen wir in Deutschland auch. Noch nicht in solchem Ausmaß, aber wir sehen das ganz schön hier auch, nicht? Ich höre es immer wieder, ne? Oh, komm, das müssen wir, wenn das irgendwie, das kann ja auch mal schief gehen. Natürlich kann das mal schief gehen. Es ist ja so, dass in der Medizin das Schiefgehen einkalkuliert ist, nicht? Was die Risikoeinstufung der Medizin im Rahmen der Risikobewertung und dass die die Risiko, jetzt fehlt mir das Wort. Die Einstufung, welches Risiko akzeptabel ist in der Medizin, ist 10 hoch 3. Das heißt, einer von 1000 Fällen darf schiefgehen. Da geht es um schwerwiegende Nebenwirkungen oder um Tod. In der Luftfahrt beträgt dieser Faktor 10 hoch 7. Also da sieht man schon mal, wie unser System arbeitet. Nämlich, es geht nicht darum, Fehler auf jeden Fall zu vermeiden. Wir sind durchaus bereit, uns mit einer recht hohen Anzahl an schweren Nebenwirkungen, Behandlungsfehlern, aber es können ja auch Systemfehler sein. Es geht jetzt hier nicht darum, dass jemand was falsch gemacht hat, sondern die ganze Kette, die das System an Sicherheiten mit sich bringt, die Kette der Sicherheiten, die ist irgendwo nur so gut wie das schwächste Glied. Und das kann mal da, mal da, mal da sein. Nicht? Manchmal liegt der Fehler im System und nicht in den Mitarbeitern im System. Und in der Luftfahrt wird das so genau gemacht. Natürlich, ein Flugzeugabsturz ist eine Katastrophe. Da kommen 300 Menschen ums Leben. Wie oft passiert das in Deutschland im Jahr? Nicht wirklich oft. Und schon gar nicht im Jahr. Aber wie viele Menschen werden in der Klinik behandelt, wie viele Millionen Behandlungen gibt es? Und wenn einer von 1000 davon akzeptabel daran verstirbt oder schwerwiegende Langzeitnebenwirkungen hat, dann ist das akzeptabel. Und dann sind das Tausende, das sind Zehntausende von Menschen. Und das ist okay. So ist das organisiert, nicht? Unser System. Und Zehntausende von Menschen, die jedes Jahr im Vergleich zu 300 im Jahr die Schaden nehmen. Aber es ist wie unser Verkehr, wie wir eben sagen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Nicht? Wo sind wir bereit, Risiken in Kauf zu nehmen? Wo sind wir bereit, Opfer in Kauf zu nehmen? Und auch da sage ich wieder, da fordere ich das kritische Denken eines jeden heraus. Und dann ist das in Ordnung, wie das ist? Oder müsste man da mal was dran ändern? Oder zumindest sagen, halt, das ist nicht in Ordnung. Nee? Wie wir wissen, diese Prozesse, die Veränderungen, die dauern Jahre. Aber wir müssen uns darüber Gedanken machen. Denn das, was in 30 Jahren sein wird, das wird jetzt gestartet. Und wenn wir jetzt nicht sagen, nein, das ist ja nicht der Weg. Wir müssen was verändern. Wir müssen anders unser Gesundheitsfürsorgesystem strukturieren. Wir müssen anders damit umgehen. Wir müssen auch sehr viel mehr in die Prävention tun. Und wir müssen natürlich auch besser definieren, was eigentlich krank und was nicht krank ist. Was wir vorhin schon hatten mit den Tricks, wie man viel Geld macht, ist, man senkt einfach die Grenzwerte und erklärt die Hälfte der Bevölkerung für krank. Super. Die brauchen ja alle Krankenhausbehandlungen, Arztbehandlungen, Medikamente, riesen viel Geld. Und ob das so der Weg ist, natürlich ist es nicht der Weg. Ist ja auch nicht das, was nur passiert. Aber dieses System braucht eine Reform. Und eine Reform ist nicht die Geldverteilung mal wieder mischen, neu zu mischen, sondern eine grundlegende Reform. Ne?
Wie schaut die denn aus, diese grundlegende Reform?
Na, ich bin ja immer noch so ein Fan von Prophylaxe. Ne? Erstmal verhindern, dass es was zu behandeln gibt. Ne? Da sind doch immer die gern zitierten chinesischen Ärzte von vor 1000 Jahren irgendwie, müssen immer herhalten, dass die danach bezahlt wurden, wie viele Leute gesund waren in ihrem Bezirk. Finde ich gar nicht schlecht. Gibt es gewisse Bezirke, da möchte ich allerdings dann nicht arbeiten. Aber die Idee finde ich richtig. Die Idee ist, Gesundheitsfürsorge ist Gesundheitsfürsorge. Und nicht Krankenbehandlung. Das ist die letzte Stufe, sage ich mal. Aber die erste Stufe ist Aufklärung. So wäre es zum Beispiel gut, wenn jeder ein bisschen was über den Körper lernt. Ich bin auch ein Verfechter der Gesundheitserziehung in Schulen. Von klein, erste Klasse. Im Kindergarten soll das schon losgehen. Jeder Mensch sollte lernen, was der menschliche Körper so ist, wo er hergeht, wofür die Organe da sind, was erwiesenermaßen gut, was erwiesenermaßen schlecht ist. Und die Mitte kann man ja weglassen. Ne? Da kann man sich dann ja streiten, wie man das macht. Das ist ja, geht ja nicht ums Detail. Dass jeder lernt, selbstverantwortlich Entscheidungen zu treffen, was das angeht. Ich habe so viele Patienten in meinem Leben gehabt, die haben null Verständnis gehabt für ihre Erkrankung, aber auch nicht für das Zustandekommen der Erkrankung und auch nicht für ihren Teil, den sie an der Verantwortung tragen. Und ich finde das sehr schwierig, da mit zu arbeiten. Was ich dann versuche, ist natürlich erstmal von vorne anzufangen und sagen, gut, dieses ist vielleicht jetzt nicht so gut, das sollte man lassen, ein paar Basics, aber das geht ja nicht von heute auf morgen, nicht? Und ob das dann angenommen wird oder nicht, ist ja auch immer noch so eine Sache. Also das ist sicher etwas ganz Wichtiges. Dann natürlich, dass man dafür sorgt, dass gesundheitsschädigende Substanzen aus unserer Umwelt entfernt werden. Und das, da gibt es einen ganzen Haufen, da kann man sich ja, das gibt ja Kataloge davon, nicht? Die müssen nicht sein. Die lassen sich durch etwas kostspieligere Ersatzstoffe ersetzen. Oder man kann ganz auf sie verzichten. Ne? Aber Druck der Industrie ist halt groß. Trotzdem, was wird letztendlich teurer? Was kostet mehr Geld? Was ist der größte Ausgabensektor, den wir haben? Neben, neben unseren Sozialausgaben. Aber die hängen ja auch direkt damit zusammen. Ich sehe das ja immer als Eintopf. Ne? Denn das eine bedingt das andere. Und gegenseitig. Also beide sind abhängig voneinander. Und wenn man da konsequent von Anfang an was machen würde, dann bin ich fest davon überzeugt, dass das auch wirtschaftlichen Nutzen hätte. Ne? Also für die Gesamtwirtschaft, nicht nur für den Bereich Gesundheitsversorgung. Und dann kann man natürlich weitergehen, nicht? Dass jeder die Verantwortung auch tragen muss, sozusagen. Das heißt, Dinge sind zum Beispiel sehr teuer, die sehr schädlich sind. Ne? Kann ja jeder selber entscheiden. Ich will ja nicht eine Diktatur, in dem jedem vorgeschrieben wird, was er darf und was er nicht darf und wo so ein gesellschaftlicher Konsens darin besteht, dass jeder Raucher an die Wand gestellt werden muss. Das darf natürlich nicht sein. Ne? Aber dass eine Packung Zigaretten 30 Euro kostet, ist völlig in Ordnung. Warum nicht? Ne? Wenn das Geld dann nicht für irgendwelche Panzer ausgegeben wird oder für irgendwelche anderen Aktionen, wo man sich sehr wohl gesellschaftlich drüber streiten kann. Da muss man sich dann erstmal drüber gestritten haben und zu einem Ergebnis gekommen sein. Ne? Und naja, so geht das weiter. Nicht? Das, und das, wenn die Menschen gelernt haben, dass ihr Leben einen großen Einfluss auf ihre Gesundheit und auf ihr Dasein und auf ihr Leben und auf ihr Lebensgefühl und auf das Glücklichsein hat, dann geben die es natürlich auch an ihre Kinder weiter und an das Umfeld. Aber anfangen muss man natürlich bei der neuen Generation. Dann, ne, so jemand, der sein Leben lang da ignorant gegenüber vielen Dingen war, der wird das jetzt auch nicht von heute auf morgen an Bord nehmen. Und das wird dauern. Wird zwei Generationen dauern vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall wert. Ne? Denn ich glaube nicht, dass wir Menschen nur noch auf 100 Jahre planen. Also da muss was passieren, das ist ganz klar. Denn die Entwicklung ist absehbar. Wir werden mehr Gesundheitsfürsorge brauchen in diesem System durch ältere Menschen, durch vermehrte Behandlungsmethoden, die wir zur Verfügung haben. Und die werden immer mehr. Durch vermehrte Krankheitsbilder, auch die werden immer mehr. Keine Krankheit wird jemals weggelassen, es kommen immer neue dazu. Und die Werte, die Marker, die eine Krankheit als solche bezeichnen, die setzen auch immer früher ein und nicht später. Mir ist zumindest kein Fall bekannt. Und das heißt, wir haben erhöhten Kostendruck, wir brauchen mehr Personal, um nach diesen Menschen zu wissen. Wie soll denn das aussehen in 50 Jahren? Die Hälfte der Bevölkerung guckt nach der anderen Hälfte der Bevölkerung. Und eigentlich geht die Hälfte des ganzen Geldes dafür drauf. Ich meine, das ist natürlich keine schöne Zukunftsvision, aber wenn man das konsequent mal weiterverfolgt, wie sich die Lage in den letzten 20, 30 Jahren so entwickelt hat, dann muss man ja fast sowas befürchten. Ne? Da gibt es natürlich noch ganz viele Faktoren, die sich ändern können und die auch wieder auf die Goldwaage zu legen sind, zum Beispiel was die Veränderung der Bevölkerungspyramide angeht, die gehen ja auch davon aus, dass es im Moment alles so weitergeht, wie es im Moment ist. Und so projiziert man Zahlen in die Zukunft. Aber kein Mensch kann 50 Jahre in die Zukunft gucken. Nicht? Es kann so viel passieren. Nun schauen wir mal, was wir gerade haben. Wir haben jetzt gerade ein ganz unvorhergesehenes Ereignis, was zwar nicht so unvorhergesehen war, aber was sicherlich ist, womit keine Statistik und keine Zukunftsvisionäre mit geplant haben. Nicht? Und ich denke, da gibt es noch mehrere Sachen, die zu berücksichtigen sind. Wir sollten uns also nicht auf Zahlen verlassen, die niemand geben kann. Das sind einfach Ideen. Ne? Das sind im besten Fall Visionen. Aber wir wissen, dass wenn wir nicht vorbereitet sind, dass das dann schwierig wird. Und dass man das eben nicht von heute auf morgen ändern kann, dass wir in diesem System gefangen sind. Deswegen ist jetzt die Zeit, das zu ändern, nicht? Das ist ganz für mich eindeutig. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Es ist nur so, dass dieses System so starr ist, dass sich da keiner rantraut. Nicht? Kein Politiker traut sich ran, da wirklich mal zu sagen, oder eine Partei oder eine Regierung. Es bräuchte ja eine Regierung im Prinzip, nicht ein Minister. Ein Minister ist nicht gut genug. Da wirklich mal zu sagen, so. Aber da sieht man eben wieder die Schwerfälligkeit der Politik. Und das sehen wir ja auch beim Klimawandel. Und da ist ja auch egal, wo er herkommt. Ob der jetzt vom Menschen gemacht ist oder durch Vulkanausbrüche oder durch die Abgase der Rinder, ist gar nicht wichtig. Er ist da, nicht? Wir haben eine Erderwärmung, wo die auch immer herkommt. Und es ist auch egal, ob das früher auch schon mal war oder nicht. Aber wir müssen doch alles tun, damit wir das so in Grenzen halten, wie es in unserer Macht steht. Und es passiert natürlich nicht, ne? Weil das System so starr ist und dass eine Veränderung einfach immer 1 bis 2 Generationen braucht, bis sie wirklich sich etabliert hat. Deswegen müssen wir aufschreien und sagen, ey, jetzt gilt es was zu tun. Auch wenn es noch nicht da ist, die Katastrophe. Ne?
Ja. Systeme sind natürlich extrem darauf ausgelegt, sich selbst zu erhalten. Systeme mögen Veränderungen nicht. Nee. Und ziehen die Änderer wieder zurück. Und das kann auch für die Änderer unangenehm sein. Was du gerade verlangst, diese persönliche Gesundheitsfürsorge, das wird wahrscheinlich keine Systemlösung werden, sondern es wird etwas sein, was in der individuellen Verantwortungsübernahme für das eigene Leben und das eigene Verhalten sich widerspiegeln wird. Da werden Leute sich verändern, denen das wertvoll ist, denen das bewusst wird. Und da bin ich ganz hoffnungsvoll. Also ich bin jetzt schon furchtbar alt im Vergleich, aber wir haben eine junge Generation derzeit, die sich klar artikulieren kann, die klar denken kann und die sicherlich mit einem großen Blick nach vorne auf sich selbst achten wird.
Ja, muss ich auch sagen, da habe ich auch ein gutes Gefühl. Da gibt es sehr viele Menschen, die schon sehr bewusst sind im jungen Alter und tatsächlich auch bereit sind, auf Dinge zu verzichten, die sehr weit in die Zukunft blicken. Nicht wie wir das früher getan haben. Das war eigentlich nicht in der Zeit, in der ich groß geworden bin und jung war. Da sind wir nicht in dem Bewusstsein durchs Leben gegangen, was wird in 50 Jahren sein oder was wird in 30 Jahren sein. Ne? Da waren die nächsten Jahre wichtig. Die Menschheit hat sich sehr geändert, das System. In einer kurzen Lebensspanne, innerhalb von 2 Generationen, ist der Fokus ein solch anderer geworden. Nicht? In der Nachkriegszeit war das Überleben wichtig. Dann kam der Kalte Krieg. Das war ein ganzes Zeitalter sozusagen, wo es eigentlich nur eine Sorge gab. Und das war, dass man sich nicht gegenseitig die Atombomben um die Ohren haut. Und nachdem das vorbei war und die Auflösung der Sowjetunion und des Ostblocks sozusagen stattfand, war die Zeit der Neuordnung. Ne? Und jetzt ist es erstmal Zeit, in die Zukunft zu gucken. Allerdings auch jetzt ist die Möglichkeit, in die Zukunft zu gucken, denn früher waren die Informationen überhaupt nicht zugänglich für jeden. Heute geht man ins Internet und macht sich über Weltraumreisen schlau und über die neuesten Techniken. Und im Prinzip steht ja jede Information zur Verfügung, was natürlich eine sehr gute Sache ist und was natürlich so einen Prozess extrem beschleunigen kann, nicht? Weil die Informationen ja fast unbegrenzt zur Verfügung steht. Ich sehe das aber auch, dass die jungen Menschen viel kritischer sind, als wir das damals waren. Deutlich. Ne? Und die Kritik, die wir hatten in der Zeit, in den 80er, 90er, 1000ern, 2000ern, war mehr auf uns selber, unserem Umfeld, auf vereinzelte Personen oder vereinzelte Meinungen. Aber nicht, es ging da nicht um die Welt, nicht? Es ging da nicht um die Zukunft, es ging da nicht um, wie wollen wir unseren Planeten gestalten. Das war nicht so sehr, das war ja ein Kolibri in der Diskussion. Allerdings konnte man damals noch ordentlich sich mit Argumenten auseinandersetzen. Und habe ich zumindest das Gefühl, was jetzt schwierig wird. Denn Argumente scheinen eben nicht mehr so viel zu zählen. Und man muss sich eher einer Gruppe anschließen, um dort eine gewisse Mitgliedschaft, eine gewisse, ja, wie nennt man das, eine gewisse Wertigkeit zu vertreten. Weil der Austausch mit Argumenten zwischen den vereinzelten Positionen nicht mehr so gefragt ist. Das liegt eben daran, dass Wissen unterdrückt wird, dass Wissen oder Informationen in einer unglaublichen Fülle zur Verfügung stehen, dass die nicht mehr gefiltert werden kann, so dass es eher eine emotionale Sache ist, wo es einen hintreibt, weil man tatsächlich nicht mehr sagen kann, was jetzt tatsächlich so ist. Ist das jetzt so mit der Klimageschichte? Kommt das daher oder daher? Verlieren wir so viele Arten? Oder ist das mit dem Impfen jetzt wirklich eine tolle Sache oder nicht? All diese Dinge werden nicht mehr alleine auf wissenschaftlichen Fakten dargestellt und darüber diskutiert. Auch früher gab es immer schon wissenschaftlich gegenseitige Meinungen, aber da konnte man ja drüber reden, wer was vertreten hat. Und ich glaube heute, das ist ein Gefühl, aber ich bin da nicht der Einzige, glaube ich, der das Gefühl hat, sagen, dass die Fakten oder die Argumente nicht mehr entscheidend sind, sondern die Emotionen. Nicht? Emotional, wo fühle ich mich emotional hinzugezogen? Nicht? Das sind meine Leute, das ist meine Gruppe, das ist... Die mag ich überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Ne? Es gibt eben, man sieht es auch in der Politik, solche Verhärtungen der Fronten, dass die eine Partei nicht mal mehr mit der anderen Partei redet, obwohl sie gewählt ist, nicht? Man kann nur halten von der Partei, was man will, aber das geht doch nicht, nicht? Das ist ja, so ist das einfach nicht gedacht. Und es hat, nimmt aber eben schon solche Auswirkungen an, dass das sogar in unserem parlamentarischen System sich sich niederschlägt, nicht? Und da sollte das ja nun eigentlich zuletzt stattfinden, ne? Und naja, da bin ich mal gespannt, ob sich die neue Generation da durchsetzen kann oder ob diese emotionale Zuwendung noch stärker wird und die Argumente noch weniger wert werden. Aber es wird sicher noch ein paar Jahre dauern, bis wir das wissen.
Würdest du denn einem jungen Menschen, würdest du deinem jüngeren Ich nochmal empfehlen, Medizin zu studieren?
Ja, das ist eine interessante Frage, ne? Also da habe ich zwei Seiten in mir. Das eine ist, auf jeden Fall, denn es ist schon eine ganz besondere Geschichte, die Medizin. Weil erstens lernt man ganz viel über sich selbst, wie der Körper funktioniert, wie die Zusammenhänge sind, wie die Steuerungen funktionieren. Wer man ist, irgendwie trägt man doch diesen Körper mit sich rum. Und für mich ist es eine sehr, sehr merkwürdige Vorstellung, nicht zu wissen, was das ist, wie das geht, wie das funktioniert. Ist für mich unvorstellbar. Ich würde also jedem Menschen aus diesem Grunde empfehlen, Medizin zu studieren. Gut, praktisch vielleicht nicht so gut umsetzbar, aber man sollte sich damit beschäftigen. Und der Beruf des Mediziners ist einfach sehr interessant. Ist sehr interessant. Man lernt Menschen aus allen Lebensbereichen kennen. Jeden Alters, jeder Schicht, jeder Nation. Und die öffnen sich ein in einer Art, wie man das nicht in vielen Begegnungen mit Menschen hat. Mit einem Vertrauen, mit einer Offenheit, die einfach schön ist. Das ist einfach eine Begegnung, die kann man nicht so einfach haben. Die gilt es auch zu ehren, das muss man einfach sagen. Das ist ganz wichtig, dass man das sich bewusst macht. Nicht? Es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Mensch einen öffnet. Das ist ein Privileg. Und das Privileg, das haben wir als Mediziner. Und deswegen würde ich das natürlich jedem empfehlen, denn das ist etwas, was viele Menschen in ihrem Leben vielleicht nie erleben. Und wir dürfen das fast jeden Tag. Wenn es um die Arbeit geht, muss ich allerdings sagen, nö, mach mal was Vernünftiges. Denn natürlich sind die Arbeitsbedingungen und wie sich der Beruf des Arztes und der Ärztin entwickelt, aus meiner Sicht nicht schön, nicht? Man wird eben zum Rädchen in einer Businessmaschine und das ist sehr unbefriedigend. Allerdings, wie in vielen anderen Lebensbereichen auch, muss man da einfach durch mitunter und durchhalten, um sich dann eine Lücke zu kreieren. Und das kann man. Wie gesagt, hatten wir ja vorhin schon, man kann sich was kreieren. Es ist Arbeit, es ist, kostet viel Energie. Auch das Studium ist nicht ohne, es kostet viel Zeit und Energie. Und die ersten Jahre kosten viel Energie, viel Zeit sind die können einen schon ganz schön auslutschen. Aber wenn man zu einem bestimmten Punkt gekommen ist, dann ist es durchaus möglich, sich Freiräume zu erschaffen. Und eben das, wovon wir eben geredet haben, zu leben. Und auch da die Empathie drauf zu legen, zu sagen, das ist mein Wirken, mein Hauptwirken. Ich bin nicht mehr so abhängig von dieser großen Maschine. Ich habe mein kleines Rädchenwerk ein bisschen nach außen verlegt. Und wenn das bei mir mal ein bisschen in die andere Richtung läuft, dann kriegt die Maschine das gar nicht mit. Aber das ist nötig, meines Erachtens. Wir wissen, dass über 70% aller Krankenhausärzte unzufrieden sind. Über 70%, das muss man sich einmal vorstellen. Das kann doch nicht sein. Das gibt's doch in keinem anderen Beruf. Ich weiß es nicht. Aber ich habe sowas noch nie gehört. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Berufe gibt, wo das ähnlich ist, aber gehört habe ich sowas noch nie. Aber das in dem Beruf, von dem ich gerade eben in höchsten Tönen gesprochen habe, das ist doch unglaublich. Ne? Und da muss man natürlich sagen, das sind die Arbeitsbedingungen, das ist das, worüber wir geredet haben, dass die Medizin ein Business geworden ist, dass man Erfüllungsgehilfe geworden ist von irgendwelchen Gremien, die vorschreiben, was zu machen ist, und man muss es eben ausführen. Und man ist Fachangestellter, man darf keine eigene Meinung haben, man darf sie auch nicht mehr beschweren, dann ist man stört in diesem System. Nicht? Gut, im Moment merkt man natürlich auch, wie schwer der Job sein kann, nicht? In Zeiten der Pandemie, nicht? Wenn Kollegen und Kollegen sterben und weil nicht vernünftig nach ihnen geschaut wird, nicht? Weil sie eben Teil eines Systems sind, was ein Risiko von 10 hoch 3 eines Zwischenfalls durchaus okay findet. Und so leiden natürlich auch die Menschen, die da drin arbeiten, darunter. Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich kenne viele junge Leute aus meinem Bekanntenkreis, die Medizin studieren und oder angefangen haben, Medizin zu studieren oder junge Ärzte sind. Und man merkt, es ist noch nicht eine relevante Frage, die sich in der Zeit gestellt wird. Es ist viel zu viel los, es ist viel zu anstrengend, es ist viel zu viel lernen und zum nächsten Praktikum, zur nächsten Prüfung, zum nächsten Jahr und zum ersten Job und zum zweiten Job und wo gehe ich hin? Und oft ist dann erst die Frage, was mache ich eigentlich hier? Was ist eigentlich was ist meine Berufung in diesem Job? Ne? Man muss ja erstmal einfach, die Basis ist die harte Ausbildung und die harten Jahre des Arbeitens. In Irland habe ich viele Leute kennengelernt, junge Ärzte, wie gesagt, die rotieren da. Ich war da viele Jahre, ich habe einige hundert gesehen, die sagen, junge Menschen in der Zeit, wo man eine Familie gründet und so. Und wenn man mit denen ins Gespräch kommt, sind ganz viele alleine. Und warum? Nicht, weil sie keine Lust auf eine Partnerschaft haben oder eine Familie. Sagen, ich habe keine Zeit. Ich habe gar keine Zeit. Ich habe keine Zeit, jemanden kennenzulernen. Und ich habe auch keine Zeit, mit jemandem irgendwie Zeit zu verbringen. Der Beruf ist so anstrengend. Er ist so intensiv, dass er so viel von dir fordert, so viel von dir nimmt. Und auf der anderen Seite, dass er dir eben so viel gibt. Aber dafür musst du ein bisschen Kraft übrig haben. Und das ist was man lernen muss. Wie viel kann man geben, wie viel braucht man für sich selbst noch? Ne? Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass man lernt, dass man selber seinen Rhythmus kennenlernen muss. Man muss wissen, was man braucht. Man muss lernen, die Zeit für sich zu nehmen. Man muss lernen, die Arbeit auf der Arbeit zu lassen. Man muss lernen, zu sagen, nee, mir reicht's. Ich nehme eine Zeit aus. Ich mache mal was anderes. Oder ich wechsle den Job. Ne? Man darf sich nicht zu abhängig machen davon.
Und wie hast es du aber geschafft, über so ein stressiges Umfeld und trotzdem eine Beziehung aufrechtzuerhalten? Du bist mit deiner Frau schon lange, lange zusammen.
Ja, 27 Jahre.
Ja, wie hat das geklappt, wenn die anderen dran gescheitert sind und dir ist es gelungen?
Ich weiß ja nicht, ob die anderen dran gescheitert sind, aber man hört so einiges.
Du hast ja gerade erzählt, die haben gesagt, nee, ich komme nicht dazu, Beziehung zu führen.
Achso, ja, die haben es noch nicht geschafft. Genau, genau. Ja. Das ist die Anfangszeit. Nun, wie ich ja vorhin schon sagte, habe ich viele andere Dinge im Leben gemacht und habe mich nie abhängig gemacht von einem Job. Ne? Ist ganz wichtig gewesen. Das hat viel damit zu tun, was für Ansprüche man hat im Leben. Und es hat natürlich auch viel damit zu tun, was man glaubt, was man muss. es war früher schwer, einen Job in der Medizin zu kriegen. Trotzdem war es nicht zwingend notwendig, dass man alles mitmacht. Ne? Also es ist natürlich Glückssache. Es ist natürlich etwas, den richtigen Partner zu finden. Ne? Das ist natürlich die große Kunst. Die kann man natürlich schwer vermitteln. Nein, ich würde mal sagen, ich habe einfach Glück, da habe ich die richtige Frau gefunden. Dann mit sicherlich Sicherheit gibt es nicht viele Partner, die das mitmachen würden. So viel weg sein und so viel beansprucht sein von dem professionellen Leben. Nun, die ersten 2 Jahre haben wir auch eine Fernbeziehung, meine Frau ist Schweizerin und wir waren 1000 Kilometer auseinander und da hat das ganz gut geklappt, dass wenn man zusammen war, hat man natürlich nur sich selbst gehabt und wenn jeder wieder für sich war, konnte man sich ganz auf seine Arbeit konzentrieren. Ne? Aber es ist schwierig, muss man sagen, es ist schwierig in diesem Job und ich weiß von vielen Menschen, die große Schwierigkeiten haben, Beziehungen aufrechtzuerhalten in diesem Job. Das ist so. Aber letztendlich ist es eine Disziplin. Es ist wie was anderes auch. Es ist wie das Meditieren, es ist wie der Sport, es ist wie das Lernen zum Examen. Es ist Disziplin und die muss man einfach mitbringen. Und die müssen beide mitbringen. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Also abgesehen mal von Liebe und Zuneigung und Vertrauen und Loyalität und diesen ganzen Dingen. Ne? Aber ohne Disziplin ist das wohl nicht machbar. Und Offenheit. Ne? Man muss auf jeden Fall offen sein. Und das sollte man meines Erachtens sowieso im Leben immer und jederzeit. Wenn etwas nicht gut ist, soll man es sagen. Wenn einem was nicht gefällt, soll man es sagen. Wenn man nicht mehr kann oder nicht mehr mag, soll man es sagen. Wenn es einem schlecht geht, soll man es sagen. Und wenn man weg muss, soll man es sagen. Und dann kann man was machen. Dann kann man dran arbeiten, dann kann man sich damit beschäftigen, dann kann man Lösungen finden. Ne? Wenn man es nicht sagt, dann ist es oft zu spät, nicht?
Ja, dann wird die Lösung auch nicht real.
Nee.
Wenn es nicht ausgesprochen wird, dann kann die Lösung nicht kommen. Ich glaube, viele Menschen haben mit irgendwas Schwierigkeiten, haben aber gar nicht das Wort dafür. Und dann ist manchmal nur so eine brodelnde Wut da, die manchmal eruptiv den Tag versaut, aber weil sie auch kein Wort dafür haben, was eigentlich ist. Und ja. Da fehlen dann die Begriffe für die Emotionen, die eigentlich drunter liegen. Und eben an der Oberfläche ist es Wut. Wut ist einfach, ne? Kann man auch rauslassen ganz gut. Und das ist auch was ich sicherlich auch schon bei Leuten erlebt habe im Arbeitsumfeld, dass ich denke, na, die sind aber einfach nur angepisst. Den ganzen Tag sind die angepisst. Und lassen das raus. Und aber eigentlich, weißt du, innen drin, so flapsig gesagt, die sollte mal jemand richtig in den Arm nehmen. Aber tatsächlich geht es schon um sowas, ne? Dass da ein Aufladen fehlt.
Ja. Das sehe ich auch so. Es ist eine Ausnahme, nicht? Wenn man mal rumhorcht, was die anderen Kollegen so machen, oder auch was unter den Pflegekräften so an Aktivitäten ist, von bewusst sich freimachen von diesen Faktoren, die Stressfaktoren der Arbeit. Ist das nicht etwas, was sehr verbreitet ist. Es gibt immer wieder Menschen, die das auch tun, die auch wissen, wie wichtig das ist für sich selber. Aber wenn ich mir den Job angucke, den man im Gesundheitswesen jetzt, im Kerngeschäft des Gesundheitswesens macht, dann sollte das jeder im Prinzip haben. Weil man hat auch mit Dingen zu tun, die einen beeinflussen, emotional, die einen auf anderer Ebene beeinflussen. Da geht's um Tod, um Elend, um Schmerz, um Schreien. Es ist laut, es ist gefährlich, es ist all dieses zur gleichen Zeit. Und es ist anstrengend, es ist körperlich anstrengend und es ist Schichtarbeit und es ist alles Mögliche, was da zusammenkommt. Und es kann nicht gut sein, wenn man das ein Leben lang sozusagen ignoriert und es nicht versucht, irgendwie auszugleichen. Wie gesagt, jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Für den einen ist Sport ein schöner Ausgleich, der andere braucht Meditation oder Gebet oder Partnerschaft oder Familie. Es sind alles Wege, wie man es machen kann. Man muss es nur bewusst machen. Man muss es bewusst machen. Das ist der große Unterschied. Man kann alles machen. Man kann auch putzen, das Haus putzen. Auch das kann einen absolut befreien von allem Stress, von all diesem negativen Impact, den so ein Beruf haben kann, wenn man es dann bewusst macht.
Was sind deine Top 3? Top 3 Rituale, um dich aufzuladen?
Boah, also Kaffee trinken ist auf jeden Fall mal so zum Aufwachen. Erstmal aufladen mit Kaffee. Gehört dazu. Dann bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Dann sicherlich, ja. Meditation ist schon etwas. Motorradfahren. Auf jeden Fall. Ist ja auch wie Meditation im Prinzip. Motorradfahren ist sicherlich etwas, was dazugehört. Und dann ganz wichtig ist mir auf jeden Fall der Kontakt mit Menschen, die ich liebe. Meine engsten Freunde, meine Frau, die, ja, wo ich nicht irgendetwas machen oder sein muss, wo irgendwelche Forderungen an dein Dasein bestehen, ne? Sondern wo man einfach sein kann und sich lieb hat. Das ist unglaublich, was das macht. Ne? Einfach, wo man muss gar nichts groß machen, muss nichts Besonderes sein. Es ist einfach die Zeit, die man zusammen ist. Man existiert mit seinen liebsten Menschen. Und das ist extrem wichtig für mich. Dafür habe ich auch schon viel Zeit und viel Mühe investiert. Meine Freunde sind weit verstreut. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich die immer wieder sehe und dass ich in Kontakt bin mit denen, weil die sind ja irgendwo auch mein Zuhause, nicht? Und das ist so eine Größe, das ist was ganz Wichtiges. Freundschaft ist eine ganz, ganz wichtige Sache in dieser Welt. Und da muss man aber auch was investieren, sonst geht sowas auch schnell verloren wieder. Ne?
Dann lockert sich diese Verbindung auf.
Genau. Und ich habe Freunde, die kenne ich schon mein Leben lang. Ne? Ja, das ist sicherlich wichtig. Im Alltag so, klar, sich mal hinzusetzen und zu zentrieren. Ne? Eine Sache, die ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich das Duschen nutze, mich mit Energie aufzutanken. Ne? Das ist einfach, weil das macht man ja hoffentlich häufig genug. Und was macht man schon unter der Dusche? Man ist nicht wirklich abgelenkt. Hoffentlich. Und dann, das Wasser ist ja auch, hat ja eine sehr symbolische Wirkung. Nicht? Das Wasser steht ja für Lebensenergie, für Kraft, egal wo man da hinguckt, in welches System. Das Wasser ist ja auch energetisch ein gutes Transportmittel. Und zum Beispiel Wärme oder anderes, ne? Sowohl als wissenschaftlicher als auch in anderer Hinsicht. Ne? Und da kann man einfach sehr gut sich so ein kleines Ritual erschaffen, wie ich vorhin sagte. Man kann sich da einfach selber was kreieren. Ne? Man kann aber auch was übernehmen, was von anderen ist. Und das in diesem Prozess, dass man unter der Dusche steht oder auch wenn man ins Meer springt oder so, dass das etwas macht. Und das muss man nur oft genug machen. Und dann macht das tatsächlich was. Ne? Das ist eben wenn man nun das Placebo-Effekt nennt oder irgendwelche Neurostimulationen oder wie man das auch immer sehen will, was da auch immer die Ursache oder der Effekt ist oder auch nur die Beschreibung der Abläufe. Aber passieren tut das, nicht? Und das ist etwas, kann ich nur empfehlen, das kann wieder mal jeder machen. Und da muss man nicht mal im Prinzip extra Zeit für aufwenden. Man braucht vielleicht jetzt mal ein paar Minuten länger dann und so. Ne? Aber das ist ja sehr individuell unterschiedlich. Nicht? Und von dem einen kann man ja auch zum anderen kommen. Es ist auf jeden Fall eine klasse Methode. Und damit kann man ein bisschen spielen und kann eben gucken, was funktioniert für einen. Wie fühlt sich das an? Wie ist das?
Und dann stellst du dich drunter und lässt das Wasser auf dich prasseln und fühlst dann rein, was dann, wie sich's anfühlt oder was?
Genau, genau. Im Prinzip fühle ich das als Energie, als Reinigung, aber eben auch auf stofflicher Ebene. Ne? Und dann werden die Zellen von mir geistig sozusagen stimuliert, zu funktionieren, Schrott rauszuwerfen, Zellprozesse wieder in Reihe zu bringen, nicht? Reparaturmechanismen in Gang zu setzen und guck mal ganz auf dieser wissenschaftlichen Ebene, wie der Körper so funktioniert, nicht? Dass die Leber schön die Sachen ausleitet, dass der Darm, die Darmflora ausbalanciert sich, dass giftige Stoffe ausgeschieden werden, dass Energie reinkommt, natürlich, dass man Kraft hat, dass man, nicht? Man muss ja irgendwo diese Kraft hernehmen, ne? Diese Kraft nur selbst zu generieren, ohne dass man irgendwelche Techniken oder irgendwas benimmt, ist äußerst schwierig. Natürlich tun wir das jeden Tag, nicht? Wir haben ja einen Basisumsatz, wir generieren natürlich Energie und Kraft. Aber ich sag mal so, warum nicht etwas nutzen, was da ist, wenn wir das machen können? Nicht? Wir können diese Energie, die da ist, und egal wie man, was für ein Weltbild man hat, wir können diese Kraft nutzen. Brauchst nur eine Technik dafür und da gibt's ganz viele verschiedene. Such dir eine aus und nutz sie. Üb sie, mach sie und es wird einen Effekt haben. So, und ich habe irgendwann vor vielen Jahren da mal mit dem Duschen angefangen, nachdem ich natürlich auch andere Sachen gemacht habe und so, aber man hat ja für die anderen Sachen nicht immer Zeit und Muße und es ist quasi auch Motivation, sich jetzt hinzusetzen oder irgendwelche Übungen zu machen oder Yoga zu machen oder laufen zu gehen oder man muss immer irgendwie dann Zeit und erstmal starten. Duschen, tja, ist, ja, fand ich eine relativ elegante Lösung und funktioniert gut.
Ja, du müsstest nach dem Laufen ja eh duschen gehen. Du sparst ja also das Laufen. Das ist ganz schön pfiffig.
Ja, es ist ja sowieso ein bisschen das Prinzip, effizient zu sein. Mit wenig Aufwand viel erreichen. Das ist ja so ein Lebensprinzip, glaube ich, was ich ganz gut finde und was ich auch versuche zu leben, ganz bewusst.
Das ist ein gutes Konzept.
Ist ein gutes Konzept. Das heißt aber nicht, dass man wenig tun muss. Das heißt nur, dass man viel erreicht mit dem, was man tut.
Du musst das Richtige tun.
Du musst das Richtige tun, genau. Und nicht den ganzen Tag rumsitzen und einmal 5 Minuten was tun und sagen, hey, das war aber effektiv, das reicht. Nee, nicht so. Das meinte ich nicht so. Ich meine nur, man kann sich verzetteln, man kann so viel Dinge tun. Ich habe gelernt für mich, oftmals ist es das Beste, gar nichts zu tun. Über viele Probleme, über viele Geschichten, viele Dinge, die sich in deinem Alltag oder in deinem Leben ergeben. Ja, erstmal so, oh Gott, was ist das denn? Ach, jetzt muss ich wieder irgendwie mich um irgendwas kümmern. Also halt, wart mal ab. Ne? Und schon erstmal einen Schritt zurücktreten, nicht gleich involviert werden in das Drama des Daseins des Alltäglichen, sondern einen Schritt zurück, erstmal gucken, Wie groß ist das Problem? Nicht so groß, dass es sofort adressiert werden muss. Okay, dann warten wir. Warten mal. Viele Probleme lösen sich von bekanntlichermaßen selber. Von selbst. Ne? Und das funktioniert gut, muss ich sagen. Also ich kann es immer wieder beobachten. Ich kenne da andere Menschen, die gehen damit anders um. Die sind den ganzen Tag immer dabei, irgendwelche Sachen zu machen. Und am Ende kommt das Gleiche bei raus. Das Leben geht weiter und das Problem hat sich aufgelöst. Nur dass, je nachdem, wer da aktiv ist, sehr viel Energie da reingesetzt wird, sehr viel Zeit damit verspannt wird. Und andere Menschen, die sich da ein bisschen rausziehen und sagen, warten wir mal, gucken wir mal, was passiert. Dass das eine Lösung ist, die mir näher steht. So. Denn das ist eben auch das Leben. Das lebt sich auch ohne einen relativ gut. Das kriegt das schon hin, das regelt sich. Das ist so ein bisschen so eine alte Bauernweisheit. Und das Leben sagt einem auch, was wichtig ist und was man zu tun hat, wenn man nur genau hinguckt, wenn man aufmerksam ist. Das ist natürlich alles sehr subjektiv, ne? Ist ja klar. Es ist ja meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es ist mein Leben, was ich gelebt habe und lebe. Und es sind die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und es sind meine Umstände. Aber es ist ja immer so, ne? Wir können immer nur von unserer eigenen Erfahrung berichten. Ansonsten können wir Statistiken vorzeigen oder irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten, die Wissenschaftler aber ja auch aus ihrer eigenen Erfahrung angefertigt haben. Im Endeffekt sind wir doch nichts anderes als die Summe unserer Erfahrungen, die sich miteinander austauschen. Ne? Insofern völlig legitim, eine subjektive Meinung ernsthaft in Erwägung zu ziehen, was die für eine Bedeutung hat für einen. Ne? Naja.
Hast du ganz subjektiv ein Buch, was du mir empfehlen würdest?
Ja, habe ich. Ich habe vor einiger Zeit ein älteres Buch schon gelesen von Harari. Ja. Yuval Harari, ne? Eine kurze Geschichte der Menschheit. Das kann ich nur jedem empfehlen, wer das noch nicht kennt. Weil das auch ein sehr schön in ein schmunzelnden, distanzierten Blick auf die Menschheit und auf sich selber versetzt. Finde ich sehr schön, wie er das beschreibt, wie der Mensch eben Mensch geworden ist und wie wir Elemente daraus übernommen haben in die neuere Zeit und wie die einzelnen Entwicklungsschritte des Menschwerdens noch in uns stehen. Nicht? Und ganz schönes Beispiel fand ich, Gott, jetzt frage mich mal nicht mehr nach den Namen von König sowieso, wie der im alten Perserreich seine Regeln hatte und wie eben dort die Gesetze waren, verglichen mit mit der Verfassung aus der USA, ne? nach dem Bürgerkrieg da. Das hat er mal so verglichen und da gab es natürlich extremste Unterschiede, nicht? Also was bei den einen ein absoluter Frevel und die zum Tode, bei Todesstrafe nicht erlaubt war, das war bei den anderen selbstverständlich und es gehörte zum guten Ton. Und beide haben das aus dem gleichen Grund gemacht, nämlich einen Staat, eine Gesellschaft zusammenzuhalten, eine stabile Gesellschaft zu gründen und entsprechend Regeln aufzustellen, damit das funktioniert. Völlig gleiche Intention, völlig anderer Weg. Aber auf seine Art hat beides funktioniert. Ne? Da sind Sklaven, die haben gerade einen Krieg geführt wegen den Sklaven, die sie abschaffen bzw. beibehalten wollten, das Sklavenhalten als Kriegs, nicht der einzige, aber ein wichtiger Grund für diese Auseinandersetzung der Ideologien in den USA zu der Zeit. Und Naja, woanders war das völlig normal. Das war normal. Da wurde ganz klar festgehalten, was es kostet, wenn du so einer Sklavin irgendwie ein Auge ausstichst oder so. Das kostet halt so und so viel Geld. Und wenn du die umbringst, dann kostet es so und so viel Geld. Ne? Und je nachdem, wie da die Rangordnung ist, ist das alles geregelt. Völlig normal. So, und es ist einfach wichtig, sich immer sowas mal wieder vor Augen zu führen, wo wir eigentlich herkommen und worauf das Ganze hier basiert. Nämlich auf einem Konsens von einer Gruppe von Menschen, die sagt, so machen wir das. Ne? Und dann sagen die meisten, okay, machen wir. Und dann wird das so gemacht. Und ob das nun gut ist oder schlecht ist, oder ob das jetzt wichtig ist oder unwichtig oder zeitgemäß oder ethisch oder moralisch im Sinne von universell ethisch-moralisch, nicht was der Zeitgeist gerade hergibt. Das ist eine ganz andere Frage. Das ist eine ganz andere Frage und deswegen kann ich auch immer nur schmunzeln, wenn ich so Argumentationen höre, die sich darauf berufen, wie das Gesetz ist. Nicht? Das Gesetz ist was? Das ist, ja, ist lustig. Andererseits brauchen wir das Gesetz und da können wir nun auch nicht sagen, Mensch, hör mal, das Gesetz, das ändert sich alle paar Jahre oder alle paar Jahrhunderte und da war das doch auch in Ordnung. Wieso jetzt nicht? Das ist doch nicht in Ordnung. Das Gesetz gilt nicht für uns. Wir glauben, andere wichtige Regulatorien sind viel besser, um unsere Gesellschaft zu strukturieren. Das geht natürlich auch nicht. Man kann ja nicht jetzt, wir müssen uns darauf einigen und sagen, okay, wir einigen uns drauf und dann machen wir das so. Und unter diesem Aspekt muss man einfach diese ganze Gesellschaft und unsere ganze Welt und wie die Gesellschaften zusammen sind, auch mal betrachten. Und ich glaube, dann kann man einfach auch ein bisschen schmunzeln und das Ganze nicht so ernst nehmen. Weil man weiß, ja, ist ja gut, ne? Es wird auch wieder anders. Und das war anders. Und natürlich ist das nicht perfekt. Weil wie soll das denn perfekt sein? Das kann gar nicht perfekt sein. Weil viel zu unterschiedlich die Orte, die Zeiten, die Kulturen, die Herkünfte, die Umstände, die Meinung, all das ist so ein bunter Topf. Da kann man ja gar nicht Albert einbringen. Also wird es so gemacht und dann wird es so gemacht. Die einen machen so, die anderen so. Und natürlich passt das nicht zueinander. Es gibt keine universelle Regel, die für alle gilt und die für alle gut ist. Und ja, also alleine deswegen kann ich das schon mal jedem empfehlen zu lesen. Auch sonst ist es aber auch ganz amüsant und auch ganz informativ geschrieben. Und dann das da, was da hinterher, hat er dann ja noch das Homo Deus geschrieben, wo es dann darum geht, was aus dem Mensch werden kann. Nicht? Das eine ist ja dann so die Geschichte, wie der Mensch wurde und das andere, was dann vielleicht noch werden kann. Und auch das ist ganz interessant, gerade jetzt, wo wir tatsächlich an so einem Scheidepunkt stehen, meines Erachtens. Ich glaube, da sind sich auch viele einig darüber, dass wir so eine Zeit erreicht haben, wo wir uns fragen müssen, wo wollen wir denn hin, ne? mit unseren Fähigkeiten und was für eine Gesellschaft, was für ein System wollen wir hier etablieren und wollen wir als Menschen weiterhin die bestimmte Spezies oder der bestimmte Geist auf der Welt sein hier oder nehmen wir das jetzt mit der künstlichen Intelligenz mal nicht so, dass wir das einfach mal machen, alles was geht. Und wenn, man muss ja sagen, dass da die Fortschritte absehbar sind, ne? Ob es nur ein paar Jahre noch dauert oder 50 Jahre oder 100 Jahre, also es wird natürlich möglich sein, ein neuronales Netzwerk so komplex herzustellen oder zu bauen oder sich selbst bauen zu lassen, das ist ja genau der Punkt, dass sich das unserer Kontrolle entzieht. Und da müssen wir sehr aufmerksam sein, was wir da bauen und basteln. Und das wird eine der spannendsten Fragen und wichtigsten Fragen meines Erachtens für die nächsten 50 Jahre. Man kann sich vorstellen, dass das nicht gut, unbedingt gut ist, wenn wir uns doch unterhalten darüber haben, gerade was es für Probleme mit sich bringt, wenn irgendetwas nur auf Effizienz getrimmt ist, nur auf Erfolg und nur auf die beste Lösung auf dem kürzesten Weg zu erreichen. Dann werden natürlich viele Dinge nicht mehr berücksichtigt werden in unserer Gesellschaft und in unserem Dasein. Und ich weiß nicht, ob das wünschenswert ist. Ich wünsche mir eher einen Weg, wo wir wieder mehr Pfade begehen, die auch mal länger sind und vielleicht auch mal nicht zum Ziel führen, sondern irgendwo hinführen, einfach nur. Und wir merken, wir müssen gar kein Ziel erreichen. Denn worum geht es denn? Das ist ja jetzt eine große Frage, die vielleicht am Ende sich stellt. Wohin wollen wir denn gehen? Wofür gibt es was zu erreichen? Also was will ich denn jetzt werden? Will ich jetzt ein bekannter, großer Professor werden, der im Fernsehen auftritt? Wozu mache ich das? Warum habe ich mich dafür entschieden? Musste ich das? Wollte ich das? Oder ist das einfach egal? Kann ich machen, was ich will? Bin ich frei? Bin ich frei zu tun, was ich will? Natürlich muss ich die Konsequenzen im Sinne von Regeln, von zu viel Sonne, Sonnenbrand und so weiter, natürlich auf mich nehmen. Aber die Wahl habe ich doch. Habe ich die freie Wahl? Gibt es gar nichts, was ich machen muss? Und das ist etwas, da mache ich mir Gedanken drüber, dass es eine Möglichkeit ist, die durchaus besteht. Es gibt absolut nichts zu erreichen. Es ist alles nur eine Erfahrung. So. Und das ist eigentlich ein schöner Gedanke, finde ich, ein sehr schöner Gedanke. Also ich kann gar nicht verlieren. Ich kann gar nichts falsch machen. Ich kann gar nicht versagen. Ich kann nur da sein und leben. Und werde schon sehen, wo ich ankomme, wenn es denn irgendwann mal soweit ist. Und dann weiß ich, wo ich ankomme, dann wartet der Tod, weil der gehört dazu. Und das ist völlig normal. Und das ist eigentlich so, finde ich, für mich persönlich eine sehr schöne Sicht. So sehe ich das. Das ist, deswegen gibt es eigentlich auch keinen Grund, Angst vorm Sterben zu haben. Man sollte schön das Dasein genießen. Man sollte die Dinge tun, die wichtig sind für einen. Und man sollte keine Angst haben, dass man irgendwas falsch macht. Das ist ganz wichtig.
Was für eine großartige Zusammenfassung von einem großartigen Gespräch.
Ich danke dir, Christoph. Das war wirklich sehr interessant.
Ja, für mich auch.
Ja.
Was für ein großer Spaß.
Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, alles ist Energie und unsere geistige und kreative Kraft kann Dinge erschaffen. Zweitens, die richtige Pille zu verschreiben ist Handwerk. Die Notwendigkeit, der Pille in Frage zu stellen, kommt erst mit dem Bewusstsein. Und drittens, wenn etwas nicht gut ist, soll man es sagen. Wenn es einem schlecht geht, soll man es sagen. Die Shownotes sind voll mit Links zu all den Büchern, über die wir sprachen, außerdem zu einem Artikel, denn ich muss korrigieren, die Anzahl der Bakterien auf den Körperzellen ist nicht ein Verhältnis von 1 zu 10, sondern etwa ein Verhältnis von 1 zu 1 und ich habe dir auch die Quelle dafür verlinkt. Nun teile, bewerte, genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.